Herein.
Hören Sie mich?
Herein.
Hören Sie mich?
Ich höre
mich
nicht. Sie sind ja schon. Hallo.
Ich höre mich. Ach, jetzt höre ich mich. Gute Akustik hier in Ihrem Laden.
Danke.
Bin ich hier richtig bei, ja. Bei Hutmacher? Bei,
ja.
Sie heißen Hutmacher?
Ich heiße. Nein, ich bin Hutmacher.
Ach so.
Also ich bin Modist.
Sie sind Modist? Was ist das?
Hutmacher.
Ach so, das ist Modist und.
Modest, mein Name.
Ach so, Sie heißen Modest, aber sind Modist?
Ich bin Modist.
Ja, super, da bin ich ja richtig.
Wofür?
Für Hut.
Ach so.
Kriege ich einen Hut bei Ihnen?
Ja, bitteschön, hier zum Beispiel. Probieren Sie mal dieses Modell.
Nein, der ist langweilig. Der ist langweilig. Nee, rot steht mir nicht, nein.
Wenn ich mir Ihren Kopf so ansehe, vielleicht...
Haben Sie einen Glockenhut?
Dieser vielleicht? Hut vielleicht.
Der sieht ja, aber warum hat der Regler und warum steht da cool Savage drauf?
Das ist ganz modern. Wollen Sie mal anprobieren?
Gerne.
Hier bitte.
Ich weiß nicht, der scheint mir etwas groß.
Ja, nee, dann geben Sie mir das Weizen nur ein Versuch.
Aber ich dachte, ich gehe zum Hutmacher, damit der einen Hut macht.
Modist. Nicht Hutmacher.
Okay.
Das ist Stolz.
Also können Sie das nicht? Können Sie keine Hüte machen für mich?
Natürlich.
Weil ich habe
also
schon.
Hören Sie mal. Also
ich
wollen
weiß,
Sie mich beleidigen?
Nein, aber Sie haben jetzt hier so Konvektionswärme angeboten.
Ja, ich muss Ihnen ja erstmal ein Maß nehmen.
Mhm.
Jetzt kommen Sie mal her.
Mhm.
So, jetzt komme ich mal hier mit dem.
Ja.
Meter.
Oh, der ist ja länger als ein Meter.
Der
ist ja riesengroß, den Sie da
einmal
haben.
Oh, außenrum.
2 Meter.
Aha,
3 Meter.
70. Ja. Oben rum noch.
Ja, hier.
Aha, 38, ja.
Mhm.
Ihre Maße habe ich jetzt.
Mhm.
Jetzt fehlen mir nur noch einfach so oben zu oder wie, also das nicht reinregnet oder
auf jeden Fall
ist
hätte
Ihnen
ich
wichtig?
Ein Schlapphut? Schlapphut mit großer Krempe.
Große Krempe.
Also vielleicht im Durchmesser.
Schlapp.
Lassen Sie es ruhig einen halben Meter im Durchmesser sein.
Er geht nur bis 40 Zentimeter.
Okay, 40, dann ist gerade noch okay.
Also Durchmesser.
Also, genau, ja. Von der Krempe, oder? Heißt Krempe, heißt es im Fachjargon.
Wir sagen Kremp.
Kremp.
Ja.
Mhm. Also sie krempt dann auf 40, dann auf Maximum.
Yes.
Und dann gibt es hier eine Hutschnur.
Ich kann Ihnen aber die auch noch, ich kann Ihnen noch eine Bordüre um die Krempe noch rum.
Ja, genau.
Dann ist noch länger, also dann wäre es mehr als 40.
Achso, können Sie da nochmal 40 Zentimeter dran
machen? 1,40 kann ich noch mit hinmachen.
Ja.
Bordüre.
Alles, was geht. Ist schlapp und weit.
Bordüre.
In welchen Farben gibt es diesen?
1,40. Was Sie hier sehen, das ist die Auswahl hier. Mhm. Also von alle Farben des Regenbogens, außer Gelb. Also Sie können auch...
Also so Bordeaux hier sehe ich, Bordeaux.
Ja.
Können Sie das mischen vielleicht, kariert machen mit...
Ja.
Okay, dann nehme ich Bordeaux
kariert. Macht meine Frau.
Ja, schön.
Die mischt, die Stoffe.
Gut, dass auch ein Hutmacher jemanden finden kann.
Ein Modist.
Gut, dass Sie auch jemanden finden können im Leben, der die dann mitmacht bei dem Spaß.
Ja, Bordeaux also, gemischt mit was?
Mit Gelb.
Mit Gelb. Bordeaux und Gelb. Gelb haben wir aber nicht. Kann ich Ihnen was anderes anbieten?
Auch so Ocker vielleicht?
Ja, Ocker geht.
Dann nehmen wir Ocker. Dann bitte also ein rundes Gebilde, was in der Größe meines Schädels ungefähr ist. Das Ganze soll bitte kegelhaft zulaufen nach oben.
Ja.
Und oben hätte ich gern so eine Schnecke, also so eine gewinnende.
Also ein Schneckenhaus oder meinen Sie eine Schnecke?
Ich meine eine Form eines Schneckenhauses, eines spitz zulaufenden Schneckenhauses und oben ein kleiner Balkon und ein Fenster und ein kleines Schlafzimmer darin, wo eine filigrane kindliche Kaiserin sitzt, nicht wahr, und hinausguckt mit einem, ich würde sagen, leicht mit von Weltschmerz und Desillusion gezeichneten Gesicht und darauf wartet, dass der Prinz kommt, weil der Prinz, der soll bitte dann unten an die Krempe mit einem Pferd, das gerade im Schlamm versinkt.
Pferd im Schlamm versinkt. Mhm. Wenn wir der kindlichen Kaiserin eine kleine Träne hinmachen, ist es zu viel
für sie? Ja, aus Strass, bitte. Aus Strass?
Gerne.
Und das Strass bitte nur echt das aus Straßburg.
Gut.
Mhm. So, jetzt haben wir die Windung.
Ach so, ja.
Haben Sie schon Maß genommen, wie hoch diese Spitze sein soll?
Ja, ich muss es ja, das errechnet sich ja aus dem Umfang, weil ich kann ja nicht nach St. Nimmerlein hinaufbauen, weil dann wird es von der Statik her, dann kommt das Bauamt.
Aber was können Sie ungefähr,
und reißt
was
ihren,
meinen Sie,
was, ihren Hut ab.
Was meinen Sie, was ungefähr von Höhe, nur so eine grobe Hausnummer?
23 Meter höchstens. Also wenn ich jetzt Pi mal Daumen 23 Meter, aber da müsste ich schon wirklich, müsste ich mich...
Machen Sie ruhig 22, aber es könnte ein 22. bisschen, also es könnte, ich hatte mir schon mehr erhofft, weil es könnte dann schon knapp werden mit dem Türrahmen, aber...
Ist das für einen bestimmten Anlass?
Ja, das ist für einen, für einen Kongress, für ein Symposion, aber ist jetzt nicht wichtiger.
Aber worum geht's da? Können Sie mir, also entschuldigen Sie die intime Frage, aber was
ja, für ein Kongress? Ja, es ist eine Zusammenkunft, es soll um babylonische Keilschrift gehen.
Okay.
Ja, ich will halt ein bisschen aus der Masse herausragen. Sie sehen ja, ich bin recht kurz gewachsen.
Und Sie sind Dozentin oder sind Sie nur Gast?
Ich werde über die kulturelle Relevanz des Gilgamesch-Epos referieren. Mhm. Und unsere Welt ist ja ziemlich genormt auf Menschen, die so auf zwischen 1,60 und 1,80 gewachsen sind.
Ja.
Und wenn die dann das Redepult aufbauen und ich mit meinen 1,30, dann kann ich kaum drüber gucken.
Ja.
Und ich habe gehofft, dass der Hut dann so ein bisschen Ausgleich liefert. Wissen Sie?
Das kann ich mir gut vorstellen.
Können Sie so Watte und Wolle um die Krempe herum anordnen, dass das wie so ein Wolken, ein Taifun fast schon um den Hut, dass der Turm dann oben hinaus guckt, so ein bisschen, geht das?
So quasi wolkenähnliche Watte gebildet. Kann ich nicht um die Krempe, also um die, da ist ja schon die Bordüre.
Aber das macht doch nichts. Das
ich kann es unter die Krempe
machen. Oder können Sie es um den Hut rumfliegen lassen vielleicht? Geht das?
Natürlich.
Ja, aber, dann machen wir das.
Aber ich würde das lieber unten an die Krempe würden wir es hinmachen. Dann würde es durch Ihr Gesicht durchfliegen. Dann hätten Sie ordentlich, wäre immer was los.
Ja, also das habe ich jetzt selber nicht. Gesicht. Hatte ich mir jetzt selber nicht vorgestellt, aber jetzt, wo Sie es sagen,
also das würde könnte die ganze schon Zeit sein. So wirbeln.
Ja,
auch sehr
kann
laut.
Kann ich die Geschwindigkeit anpassen?
Ja.
Wie?
Mit einem Fußpedal.
Ah.
Wir werden Ihnen dann, das bringen wir Ihnen alles dann vorbei, wenn es fertig ist. Dann können wir mal Probe fahren.
Gibt's auch vielleicht, wenn wir schon bei dieser Schneckenform sind, ich weiß, es zwirbelt sich ja so ein Schneckenturm hinauf. Ich habe das in einem anderen Symposium der Archäologie mal gesehen. Da wurde früher gerne eingebaut, dass man, wenn man auf einen bestimmten Punkt steigt, also mit dem Fuß tritt, dass dann ein runder, großer, tonnenschwerer Stein so im, im Kreis herunter...
Ich weiß schon, was Sie meinen.
Die Bösen erschlägt, die Nazis. Vielleicht könnte man das machen.
Also wenn man die Beute nimmt, dass der Stein sich löst und wie wild herunterwirbelt.
Ja, genau.
Aber er muss dann quasi... Ja, wir können da eine Schiene hinbauen für den Stein.
Eine Mure wäre auch ganz cool. Vielleicht eine Murenschiene.
Murenschiene.
Weil da können nämlich vielleicht die Kinder... Weil es gibt keine Kinderbetreuung auf diesen Symposien.
Ich weiß.
Dass die dann in die
ich
Mure...
war da auch schon mal. Das nicht bei den Babyloniern,
Hutmacher-Symposion?
Ja, Modisten.
Ach so.
Modisten-Camp war das.
Und dann können die Kinder sich in die Mure setzen.
Ja.
Und heruntermuren. Den Stein hinterher und lustig schreien.
Aber nicht während ihrem Vortrag.
Davor und danach in den Pausen. Es ist ja immer wieder auch Pause, da gibt es Tontafeln zu essen.
Ja.
Ja.
Ich könnte aber auch schon, wenn Sie vorhaben, das für Kinder zu machen, könnte ich oben auch so Plastiktüten schon mal hinlegen.
Kotztüten so, auch für die Mure.
Ja, nee, dass die Kinder was zum Sitzen haben, wenn sie dann den Berg runter muren.
Okay, ja, das also klingt
so,
super.
So Aldi-Tüten oder gibt auch andere Supermärkte.
Nehme ich mit. Und vielleicht noch, und Regenponchos müsste es auch geben in dem Hut, weil ich habe ja die Wolken unten und wenn die unten ankommen, regnet es vielleicht. Das weiß man ja nicht.
Der Poncho ist für Sie?
Nee, der ist für die Kinder auch. Also die müssen da Zugang zu bekommen.
Gut.
Aber ich kann auch einen noch nehmen. Tun Sie noch ein paar mehr rein vielleicht. auch welche, die zum Fahrradfahren geeignet sind, wenn man, wenn man den Weg runter radeln will mit einem Trek.
Kein Problem.
Sehr gut.
Ich hab's.
Ich glaube, wir haben es gleich.
Ich hab, ja gut.
Können Sie die Mure, ganz kurz, können Sie den rollenden Stein, also ja, diese Rolling Stone, können Sie den gelb machen? Geht es?
Das geht nicht. Aber ich kann Ihnen einen Kollegen empfehlen, der, der experimentiert mit der Farbe gelb.
Okay, okay.
Aber bisher, also ich kann da jetzt nochmal wiederholen.
Können wir den Stein einzeln anfertigen lassen bei Ihrem Kollegen? Weil das wäre schon gut, wenn der gelb wäre.
Nee, also bitte, dann müssen Sie schon woanders hingehen. Ich habe jetzt Ihre Wünsche habe ich aufgenommen, ist ja auch überhaupt kein Problem. Schlapphut, große Krempe, 40 cm, Bordüre 1,40, Bordeaux, Ocker, dann Umfang und dann Kugel, Schneckenhäusig, Balkon, Fenster, Schlafzimmer, kindliche Kaiserin, Weltschmerz, der Prinz kommt unten dann mit dem Pferd im Schlamm und dann eine Träne aus Straß habe ich hier aufgenommen, mit Wolle und Watte eine Wolke, die um ihr Gesicht fliegt, dass man sie gar nicht erkennen kann, mit einem Motor, aber der ist sehr laut, wollte ich Sie noch mal warnen, der sehr laute Motor.
Kann man das vielleicht mit einer, könnten wir vielleicht, ich habe das mal bei einem Uhrmacher-Symposium gesehen, kann man da vielleicht mit einer Aufziehspule arbeiten, dass man den vorher quasi anmacht, dann setze ich mich halt mal in die Wartehalle, kann mit dem Dieselmotor aufziehen. Dann,
ja,
dass der Dieselmotor die Spule aufzieht und ich dann während des Vortrags...
Das würde ich... Moment, ich schau mal kurz, wie von den Maßen her Dieselmotor. Haben Sie da in der Wartehalle, haben Sie da WLAN?
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Doch. Also zur Not mache ich mir einen Hotspot aus Handy raus.
Können Sie koaxial anschließen?
Ich kann nur Cinch.
Okay. Würde gehen, ja, aber dann müssten Sie bei mir bestellen und dann müssen Sie jetzt auch sagen, dass Sie von dem Gelb abrücken. Weil das geht, also es tut mir leid.
Okay, also, aber das Ocker geht.
Jetzt kommen wir nicht ins Geschäft.
Beige, haben Sie Beige?
Beige haben wir auch.
Ja, dann nehme ich Beige.
Und dann...
Mach ich hier später Gelb an.
Das habe ich jetzt nicht gehört. Stein, der die runter...
Beiger Stein.
Mure für Kinder, Rutschen und Regenponchos. Habe ich jetzt alles aufgenommen.
Sehr gut.
Haben Sie sonst noch... Es ist sehr extravagant, was Sie wünschen.
Ja, wir ArchäologInnen, wir lassen uns gerne ein bisschen...
Ich dachte, Sie wären Gräzistin.
Nee, ich...
Ach so. Haben Sie Lust, ein bisschen zu warten, während ich den Hut mache?
Das dauert ein bisschen wahrscheinlich, oder?
Das dauert ungefähr 2 Stunden. Naja, anderthalb Stunden ungefähr. Haben Sie so lang?
Ja, ein bisschen langweilig so hier in dem Laden. So ohne irgendwas.
Ja, Sie hätten sich ja auch was zu lesen mitnehmen können.
Ja, aber das mit den Tontafeln zu schleppen, das ist sehr anstrengend. Ja. Ich bin da immer lieber... Auf E-Book gibt es das noch nicht mit den Keilschrift. Das haben die noch nicht...
Gut, es langweilt mich jetzt, das Gespräch. Soll ich Ihnen ein bisschen Radio anmachen?
Ja, bitte.
Gut, tschüss.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Cool Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Schmeiße Steine in den Prada Store. Ich bin ein Fashion Yor. Meine Brille ist von Gucci, Mann, und von Ray-Ban.
Herzlich willkommen zu Eisenbahn.
Schmeiße Steine in den Prada-Store. Brr, brr. Trage Alpazin und Louis Vuitton. Brr, brr.
Frau Meisendraht.
Schmeiße Prada in den Gucci-Store.
Frau Meisendraht. Ja?
Ich war kurz, ich channel. Ich habe jetzt das Channeln für mich entdeckt und ich channel gerade die Energie für heute.
Ja, ach so. Eisenbad. Ach so, dann ist es ja gut.
Ja.
Was machen Sie?
Ich trage Gucci in den Prada Store, trage Alpecin und Fashion. Yo.
Alpecin?
Yo, yo.
Sie fallen Ihnen die Haare aus?
Höher. Was trägt man heute? Herr Eisenbart, man muss immer Namen, es geht immer auch um Namen machen Leute.
Aha.
Namen machen Leute, Herr Eisenbart, heute geht's um ganz viel Glam und Glitz.
Wollen Sie erstmal die HörerInnen
begrüßen? Ja, hallo liebe ZuhörerInnen da draußen an den Empfangsgeräten und auch an den Podcast-End-Empfangsmöglichkeiten.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute bin ich auch wieder mal dabei.
Ja, Sie sind da. Tatsächlich haben Sie sich manifestiert ins Studio mit einem wunderschönen Reifrock. Sitzen Sie hier?
Ja, ich wollte heute mal was ausprobieren. Wollte mich heute mal...
Es steht Ihnen.
Weil ich gelesen habe, dass das Thema heute das ist.
Mode.
Mode machen.
Also Mode ist das Thema.
Mode anziehen.
Genau. Also das ist natürlich ein breites Thema, nicht wahr? Mode. Nicht wahr? Da kann man jetzt natürlich, als erstes denkt man natürlich an Fashion, nicht wahr? Also an Kleidung.
Wäsche?
Fashion. Couture.
Fashion.
Hier sings unten. Also... Ein Gebilde, nicht wahr? Also erstmal denkt man an Kleidung, nicht wahr? Markenkleidung, ich habe gerade ein paar genannt. Alpecin zum Beispiel.
Alpecin.
Gibt aber auch andere.
Zum Beispiel?
Shampoo, zum Beispiel Head and Shoulders.
Ja.
Das ist je nachdem, was Sie für Probleme auf dem Kopf haben.
Warum heißt es Head and Shoulders eigentlich?
Weil Sie damit Ihre Schultern und Ihren Kopf...
Ach so, ich dachte wegen Schuppen.
Ja, weil die... Ja,
weil stimmt. Die immer auf die Schultern fallen, die Schuppen. Bei mir zumindest. Sie hören auf jeden Fall Eisenbahn und Meisendraht, das Magazin für Literatur aus deutschsprachige Länder, zum Beispiel Nürnberg. Und wir sind im sechsten Jahr unseres Bestehens und heute haben wir uns das schöne Thema ausgesucht, Mode. Wir haben jetzt 3 Monate mit M.
Ja,
also
die 3 großen M.
Moktober, Mode, Muse, nächsten Monat und Möbel.
Möbel.
Also da freuen wir uns schon sehr und wir fangen jetzt an mit dieser Trias aus M-Themen und zwar mit Mode.
Ja.
Und Sie haben sich schlau gemacht, weil, woher kommt das Wort Mode eigentlich?
Ja, das Wort kommt aus dem Französischen tatsächlich.
Ja.
Mod und aus dem Lateinischen Modus, nicht wahr? Maß und Art.
Ja.
Nicht wahr? Also nach
Modus Art. Meinen Sie.
Modus, ja. Und das bezieht sich darauf, dass man halt Maß nimmt, nicht wahr?
Ja.
Also man nimmt Maß und erfasst etwas.
Ja.
War das diese Doppeldeutigkeit? Und im Französischen heißt Mod ja auch eher so Modus. Wenn Sie sagen en mod, dann heißt es so die, ich bin gerade so Punkt drauf, nicht wahr? Das habe ich mir sagen
lassen. Ah, okay.
Also das, da würden Sie sagen ja zum Beispiel Couture.
Ja.
Schneiderkunst im Französischen.
Ja.
Da gibt es ja die Hautcouture, nicht wahr? Also
die Haut.
Wie man die Haut schneidert.
Ja.
Und das sind dann so Unterkategorien im Französischen natürlich.
Es gibt aber auch die Hautcuisine. Das ist, wenn man die Cousine, die Haut von der Cousine hat, zum Beispiel.
Mhm.
Oder hat es was damit zu tun?
Ja.
Ja?
Ja, weil man hat ja eine zweite Haut. Und wenn wir gleich direkt einsteigen wollen...
Ja.
Es gibt so ein paar, es ist interessant, ich habe versucht, ein bisschen wissenschaftlich über Modetheorie zu lesen. Und es gibt eine Frau bei uns, oder es gab eine Frau, ich bin mir nicht sicher, ob sie noch lebt, weil sie im Internet fast nicht auffindbar ist. Wahrscheinlich beschäftigt sie sich so viel mit Mode, dass sie keine Zeit hat, einen Wikipedia-Artikel über sich zu schreiben.
Ja.
Gertrud Lehnert heißt die Frau.
Leider Lehnert.
Ja. Vielleicht.
Das ist doch die Kulturbürgermeisterin von Nürnberg.
Ja, das ist
was
aber
hat denn
eine andere.
Die mit Mode zu
das
tun?
Ist eine andere, die heißt ja bei uns, heißt die, wie heißt denn die mit Vornamen bei uns? Wisst ihr das noch?
Dr. Lehnert.
Ja.
Dr. Julia
aber Gertrud,
Lehnert.
Ich habe nur einen alten Fernsehausschnitt auf YouTube gefunden, wo sie spricht mit einem doch, würde ich sagen, geschmackvollen, kleinen, kleiner Jacke an, nicht wahr? Es geht dann ja, wenn es um Mode geht, schaut man natürlich doppelt genau hin, was da gesprochen wird. Nur, sie hat keinen Wikipedia-Artikel, Herr Eisenbart. Sie ist quasi nicht existent im kollektiven Gedächtnis. Ja, dabei hat sie einen Begriff geprägt,
für die
Modetheorie, den Modekörper.
Aha.
Und von zweiter Haut haben Sie ja gerade gesprochen.
Ja, Cousinenhaut.
Also die Modehaut.
Ja.
Und Frau Lehnert hat die Theorie entwickelt, dass es im kulturellen Kontext einen Körper gibt, einen ihren physikalischen, biologischen Körper.
Ja.
Und dann ziehen sie sich etwas an.
Aha.
Und dann haben sie in Kombination mit der Kleidung und sich selbst erschaffen sie einen neuen Körper, einen Modekörper.
Aha.
Und der ist mehr als die Summe seiner Teile. Denn er verbindet quasi die Mode mit ihnen und sie werden quasi zu einem Mannequin, wie man das sagt, also zu einer Schaufensterpuppe.
Ein
und verbinden ihren Geschmack mit ihrem Körper und haben quasi wie eine Skulptur, können Sie sich dann vorstellen.
Mannequin-Piss, meinen Sie? Diese kleine Skulptur?
Ja.
Jetzt zum Beispiel, habe ich mir ja auch was dabei gedacht, wie ich mich angezogen habe. Ja,
mit ihrem Reifrock.
Hier und der Strickjacke
und
die Pantoffeln.
Ja, und die Bikehose, die Nylonenge unter dem Rock. Sehr schick.
Und der Schal.
Der Schal.
Wie gefällt Ihnen der Schal?
Ja, ist das echt oder ist das Kunst?
Das ist echt Nerz.
Oh, das ist aber, deswegen riecht das so nach Verwesung. Haben Sie das?
Das ist der von einer von den Gekeulten. Den ich habe mir gedacht, ist doch schade drum. Muss man doch nicht wegschmeißen. Habe ich dann exhumiert sozusagen. Und wie gefällt es Ihnen bis jetzt?
Also es hat was.
Ja.
Es hat was für sich, Herr Eisenbart. Und ich finde es schön, wie Sie mit althergebrachten Normen brechen, sage ich mal. So, ganz kurz noch. Wir können gleich einen Text hören.
Herr Eisenbart, sofort. Schön, dass Sie das wertschätzen.
Ich volle Anerkennung und jeder ist seines Glückes. Ich wollte nur kurz den Modekörper noch.
Ja, ach so, Entschuldigung.
Also ein kurzes Zitat von dieser Frau Lehnert. Ich bin sehr fasziniert von ihr. In der Amalgamierung von lebendem Körper und leblosem Kleid entsteht ein drittes, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Die Modekörper, die uns tagtäglich umgeben, sei es in der Alltagswelt, sei es als Bilder in den unterschiedlichsten Medien. Darüber hinaus speichert das kulturelle Gedächtnis Bilder von Modekörpern früherer Zeiten und bringt sie mit der gegenwärtigen Seherfahrung in Verbindung. So werden visuelle Wahrnehmungen und Auffassungen von Identität und Geschlecht, von Schönheit und Hässlichkeit, Angemessenheit oder Abweichung in hohem Maße von der Kleidermode geprägt und ständig verändert.
Ja.
Ist doch ein schönes Zitat, um so ein bisschen hinzuleiten auf diese Mode. Nicht wahr, dass da beeinflusst sich etwas von außen zum Individuum, Gesellschaft und Individuum, Konformität und Nonkonformität.
Ja.
All das steckt drin in diesem wunderbaren Begriff Mode.
Ja, stimmt.
Und wir können ja erstmal mit einem kleinen Textchen einsteigen. Wir haben 12 Einsendungen bekommen. Ja,
welchen möchten Sie denn gerne hören?
Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich denke, wir hören zuerst Bastian Kienitz.
Gerne.
Retro Vogue London Season.
Ja.
Ein schönes kleines Gedichtchen.
Aber haben Sie jetzt Vogue gesagt?
Ja.
Oder Vogue?
Vogue.
Vogue?
Nein, nicht Vogue.
Sie sind gegen Vogue, ne?
Ich habe nichts.
Das habe ich schon gehört.
Ich habe nichts gegen Vogue, aber es soll hier nicht darum gehen, es soll um Vogue gehen. Wie das Magazin, Herr Eisenbart.
Ach so.
Gelesen von FD.
Viel Spaß.
En Vogue in Retro blättern Seiten ab, die sich verschlissen um den Umriss drehen. Der rauen Schönheit guter Formgestalt und der Ästhetik in den schlichten Dingen, die viele Wunden tragen, Schlüsselreize wie dein Kajal vom regen Wind verwischt, durch dessen Schleier ich durchsichtig schaue. Dahinter bist du wirklich wunderschön. Ich könnte immer weiter davon schreiben, ohne zu dichten, was das Wort angeht, damit es werde wie das Bild in Bildern. Und deine Lippen, dieses flüsterleise, gezeichnete vom Sassen Herbstabrieb, wo sich das Glück von ganz alleine findet.
So, und an dieser Stelle noch einen exklusiven Podcast-Beitrag. Den hören Sie nur hier, nur echt im Eisi Meisi Podcast. Herzlich willkommen, Sie sind da. Harald Kappel, letzte Sommertage, gelesen von, Sie haben es vielleicht schon erraten, Verena Schmidt. Viel Spaß.
Im Keller der letzten Sommertage warten vergorene Getränke. Raue Winde quälen auf dem Acker, scheues Grün, lieblich und frisch, währt nur die Herrlichkeit der Fantasie. Schwache Riesen fallen aufrecht in Sickergruben, man hört es modern und ist interessiert. Im Jakobsmuschelmoor wabern diesige Räume. Ein Blutkuchen liegt, unter hellen Birkenlaub zerregnete Schmetterlinge kommen aus der Traufe in die Einsamkeit. Ein leises Lachen stört den Wald beim Wachsen und blaue Luft streicht dogmatisch über einen starrköpfigen Zaun. Im Keller der letzten Sommertage freut sich der Herbst auf den ersten Schluck.
Und was sagen Sie zu meinem Aufzug, Herr Eisenbart?
Ja, also wirklich unglaublich, ich habe Sie fast nicht erkannt. Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie sich fürs heutige Thema, Sie hatten ja vorher ein Briefing rumgeschickt per Briefpost.
Ja, wir haben jetzt den Radio Z War Room.
Ja.
Wo wir dann an einem runden Tisch sitzen und Strategieberatung machen für verlorene Seelen.
Ein riesiger Tisch, wo wir uns anschreien, weil wir uns sonst nicht hören.
Ja.
Wo wirklich in zwei verschiedenen Ecken der Welt sitzen wir da. Und da haben Sie dann gesagt, wir müssen uns was einfallen lassen. Also das Auge hört ja mit, dann haben Sie gesagt. Und da müssen wir uns was einfallen lassen. Und ich habe mich ja schön gemacht,
ja.
Und Sie auch. Sie sind ja heute komplett im Einteiler gekommen, im Morph-Suit.
Ja.
Also ich hätte Sie ja fast nicht gesehen, weil Sie haben sich ja selber rausgerechnet.
Richtig.
Sie haben einen grünen Morph-Suit an.
Ja, von Balenciaga. Von Balenciaga.
Ja. Und haben sich selber rausgerechnet.
Mit ein grüner Morph-Suit und jetzt kann man
jetzt kann man
sozusagen hinten einen Sonnenuntergang einfügen oder ein
toll,
Berg.
Machen Sie mal.
Ja, ich mach mal hier Berg, Schweizer Berge.
Ah, herrlich. Ich fühle mich, als wäre ich direkt in die Schweizer Berge. Können Sie jetzt zum Beispiel jetzt eine Blumenwiese, wo ein Katzenbaby ist?
Ja, Moment, muss ich nur schnell generieren.
Ah, herrlich.
Ja, schön, oder?
Das
die Katze
ja,
in meinem
ist toll.
Bauch drin.
Hat es was mit Katze gegessen? Hat es was mit KI zu tun?
Das hat was mit Intelligenz zu tun.
Und das ist also Mode?
Das ist sozusagen Metamode. Es ist quasi, es steht über der Mode, weil ich ja alles sein kann.
Ja.
Hier zum Beispiel das bekannte Beispiel, ein Kleid aus Fleisch kann ich anziehen.
Ah, toll, toll.
Wunderbar.
Ah, unglaublich.
Oder hier die aus Leder gestickte Aldi-Tüte. Ja, habe ich in der Hand. Sehen Sie nur.
Aber Herr Eidinger.
Ja.
Jetzt dachte ich kurz.
Ich bin's.
Ach, Sie
ich bin's.
Ja. Ah, jetzt haben Sie mich aber gefoppt.
Ja, da haben Sie mich an meinen Stöckelschuhen erkannt.
Ja, was? Nee, ich hätte fast gedacht, Sie wären an Ihren lackierten Fingernägeln,
ja.
Sie erkannt, Herr Eidinger.
Ja, weil ich halt Gendernormen aufbreche, Herr Eisenbart.
Unglaublich
schön. Mit meinen
schön.
Fingernägeln breche ich die auf. Muss man bloß aufpassen, wenn man zu fest an den Gendernormen aufbricht, dann brechen die Fingernägel selbst. Ist es dann auch blöd, die reißen dann so ein.
Aber ich
ja. Gesagt, muss man UV-Lack wieder drauf machen.
UV-Lack, ne?
UV-Lack.
Unglaublich. Ich gucke aber immer sehr gerne hin, wenn Sie spielen.
Ja.
Vor allem, wenn Sie immer auf die Bühne koten. Also da geht mir das Herz auch. Entschuldigung, wir ist eine halbe Stunde in der Sendung drin und wir sprechen schon über Kot, Frau Meisentrat.
Ja,
das
ja.
Gehört sich auch nicht. Zur besten Kaffee- und Kuchenzeit am Sonntag. Entschuldigung zu Hause. Es ist ja hier immer noch ein Kulturradio und wir haben über Modekörper geredet. Was ist jetzt das, was ich darstelle? Wenn das die Frau Lehnert sagt, dass das was anderes ist.
Stellen Sie sich vor, Sie ziehen sich jetzt aus.
Ja.
Und Ihr Kleid hängt an einem, ja, an so einem Halter.
An einem seidenen Faden zum Beispiel.
An einem seidenen Faden von der Decke herunter.
Ja.
Und jemand kommt in den Raum, dann sagt der, ein schrumpeliger Sack steht hier, zieh dir mal was an.
Aha.
Und wenn sie das
an... Zu wem sagt er das?
Das sagt er in den Raum hinein, in keine bestimmte Richtung.
Zu den Klamotten oder?
Man weiß es nicht.
Okay.
Und dann ziehen sie jetzt dieses Kleid an, diesen Reifrock.
Ja.
Und ihren Schal aus Nerz.
Ja.
Und plötzlich kommt jemand herein und sagt,
die Strickjacke auch, ja.
Na also, das ist ja mal, da haben sie sich ja bedient und
ach so.
Sie wirken plötzlich, also es wirkt, als ob hier eine Präsenz im
Wer
Raum
wirkt?
Ist. Sie wirken, also sie haben ja quasi eine andere Wirkung auf Menschen, wenn sie angezogen sind, als ja. wenn sie nackt sind.
Jetzt ach so. Nur
als Beispiel. Und wenn sie jetzt eine Jogginghose statt des Reifrocks anziehen,
ja.
dann wirken sie ja auch ganz anders auf die
ganz
Menschen.
Anders.
Wenn sie dann durch die Straße laufen, gucken die anders. Haben Sie das schon mal gemerkt?
Nee. Aber
wir müssen mal ausprobieren, Herr Eisenbart, verschiedene Klamotten aus verschiedenen Jahrhunderten
übereinander ziehen
und dann schauen, wie die Leute gucken auf der
wenn
Straße.
Wenn ich eins immer ausziehe, ne?
Ja.
Oben drüber Jogginghose und da heißt ja dann, dass ich mein Leben nicht unter Kontrolle habe, stimmt
das? Genau, das eigentlich? Hat der Herr Lagerfeld auch gesagt, ja.
Ja.
Jogginghose heißt Leben
nicht. Sie meinen den Daniel Brühl?
Ja.
Der hat jetzt ja gezeigt, dass er, also hat einen Film gemacht über den Lagerfeld.
Mhm.
Hat gezeigt, wie der mit den falschen Zähnen, wie er aussieht, wenn er die falschen Zähne drin hat.
Ja, auch das ist ja ein Modekörper, nicht
ja.
wahr? Sie machen die Zähne rein oder wenn
und plötzlich heißt, aha, es sieht aber aus wie Lagerfeld mit den schrecklichen Zähnen.
Ja, oder denken Sie mal, Herr Trump zum Beispiel hat letztens im Wahlkampf, es ist ja gerade Wahlkampf.
Ja.
Er möchte ja die schwarze Bevölkerungsschichten erreichen
ja.
als Wählerschaft.
Trump, ne?
Trump ist dann so nach Brooklyn oder so gegangen und
ja.
hat gesagt, ihr habt schöne Grills in den Zähnen.
Ja.
Und dann haben alle gesagt, ja, jetzt wählen wir den.
Wirklich?
Ja, weil der unsere Grills gelobt hat.
Geappreciated.
Und das ist ja auch Mode, dieser spezielle Look.
Hat er auch die Grills genommen?
Ja, er hat sich Grills genommen und hat jetzt goldene
Grills?
Ja.
Haben Sie gesehen, dass Biden, der ist ja noch der Präsident.
Ja.
Und der ist aber bald nicht mehr der Präsident. Höchstwahrscheinlich. Und da war er bei so Trump-Fans und dann kam einer und der hat so eine Trump-Mütze
gehabt. Ja, so eine rote Kappe.
So eine
ist
rote
auch Mode,
Kappe.
Ne?
Ja, ist Mode. Da hat ja. der mit der roten Mütze hat gesagt, Sie sind ein alter Sack. Und dann hat der Biden hat gesagt, aber Sie sind aber auch alt. Und dann hat der gesagt, können Sie meine MAGA-Mütze, können Sie die signieren? Und dann hat der Biden gesagt, ja, mach ich doch. Und dann hat er die MAGA-Mütze genommen, signiert und aufgesetzt.
Ja.
Und dann plötzlich, und dann hat er so gelacht, in sich reingelacht. So, als würde er sagen, ich bin überhaupt nicht MAGA.
Ja.
Also das fand ich sehr lustig.
Ja, und es ist ja auch vielleicht mit Aspekt Mode, nicht wahr?
Ja.
Es geht ja um ein Mode-Accessoire.
Ja.
Ab einem gewissen Alter kann einem ja alles egal sein, Herr Eisenbart. Ja. Wenn Sie zum Beispiel 4 Jahre Präsident der Vereinigten Staaten waren,
ja, kann
Sie gehen stramm auf die 90 zu
ja.
und sagen sich so, jetzt ist das Thema mal langsam vorbei.
Ja.
Was kann ich noch erreichen im Leben? Ja, ich kann Fashion-Ikone werden.
Ja.
Und dann setzen Sie sich auch mal eine rote Mütze auf.
Ja, na klar.
Und gehen auf den Golfplatz und...
Wissen Sie was, den Punkt gebe ich Ihnen.
Ja. Vielleicht haben wir noch einen kurzen Text
ja.
und dann gehen wir noch mal ganz kurz zurück in die Modetheorie.
Gerne. Ach ja, wir haben ja Texte auch da.
Wir haben Texte
wir
auch da
ja,
und zwar gar nicht so knapp.
Wir sind ja das einzige Magazin bei Radio Z mit Texten. Und deswegen haben wir jetzt was für Sie dabei und zwar von... Jetzt müssten Sie den Namen sagen.
Ach so, ich soll doch auswählen.
Ja.
Dann hören wir jetzt Carsten Stephan, Fashion-Rentner Günther.
Ja.
Weil wir waren ja gerade beim Rentner, beim
ja.
Fashion-Rentner. Das passt sehr gut.
Der Fashion-Rentner.
Also wir hören den Fashion-Rentner Günther, ich weiß, ein Wortspiel, haben Sie verstanden, ne?
Wegen ja.
Fashion. Gelesen von Ella Gülden.
Gerne.
Er ist eine Stilikone, er ist unverwechselbar. Girlies kreischen, wo er hinkommt. Günther, Günther, Superstar. Heute macht er selber Mode. Und auch die ist das Gespräch. Jedes Stück so voller Frische, jedes Stück so herrlich beige. Hat man sowas je gesehen? Endlich hat es Konjunktur. Lasst uns mit dem Meister loben. Beige, die Farbe der Natur. So lacht uns der Sommerhimmel, so lockt uns das schöne Meer. Erstes Beige freut uns im Frühling, immer beige sind Storch und Bär. Bald gibt es beim Fashion Günther Accessoires zur Kollektion. Wieder ist die Welt von Sinnen, eine Farbenrevolution. Riesenhandys, Rollatoren und Toupets vom letzten Zar. Halmer, Hörrohr, neue Hüften, alles beige und abwaschbar.
Ja, unglaublich.
Sehr schön, oder? Herr Stefan hat sich nicht lumpen lassen.
Hat da in die, ich sag mal, in die Mickey-Maus-Kiste hineingegriffen, hat mal eine schöne, einen Werbespot produziert.
Ja.
Toll.
Super, oder?
Wirklich flott. Also ich finde, das klingt auch wirklich, da möchte man mal den Katalog sich zukommen lassen.
Also das passt auch jetzt wirklich perfekt.
Ja.
Lustige, ich sag mal, Heinz-R-artige Gedichtchen.
Ja.
Ja, nicht noch ein Gedicht und noch ein Gedicht und noch ein Gedicht, macht Herr Stefan, und noch ein Gedicht.
Und noch ein Gedicht.
Und noch ein Gedicht.
Ja.
Und,
wollen Sie noch ein Gedicht?
Nein, jetzt gerade nicht.
Okay.
Gleich. Und wir haben jetzt gerade über die alten Leute, die auch Fashionistas werden, geredet. Und dieses Beige, der Rentner, das ist ja ein alter Gag, der hat ja ein bisschen einen Hut auf schon vom Modisten, dass man
vom
auch... Vom Hut, vom Modisten.
Modist?
Modist ist die Hutmacherzunft.
Ach so, ach ja, wusste ich nicht.
Jetzt wissen Sie es.
Ja.
Also Mode,
ja,
die Kleidungsmode im Speziellen, aber auch andere Moden, sind ja ein Distinktionsmerkmal.
Ja.
Aus dem frühen 20. Jahrhundert hat sich einen der ersten Soziologen, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Georg Simmel. Der ist sehr bekannt.
Ja.
Der hat sich Gedanken zur Philosophie der Mode gemacht. Und die Grundthese in diesem Buch Philosophie der Mode, ich habe das gelesen, ist, dass Mode sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass es einen gewissen Dualismus gibt.
Aha.
Nämlich den zwischen
angezogen und nackend.
Eisenbahn, warten Sie doch kurz.
Ja, ach so. These.
Also der Dualismus zwischen Anpassung.
Ich wollte sie nicht rausbringen.
Zwischen Anpassung.
Ja.
Nicht wahr? Also wenn Sie eine Mode aufnehmen, wenn Sie mit der Mode gehen, dann passen Sie sich ja an die Mode an und
wollen dazugehören.
Wollen dazugehören und wollen quasi dabei sein.
Ja.
Gleichzeitig ist aber natürlich das große Versprechen der Mode,
dass man raussticht.
Das
ist ja auch gesellschaftlich eh immer so, oder nicht? Alle wollen ja dazugehören.
Ja.
Weil niemand möchte irgendwie der komische Clown sein, der nicht mitspielen darf.
Ja.
Ist ja schon in der Schule so.
Mhm.
Aber man möchte ja auch nicht gewöhnlich sein.
Genau.
Und
dieser Dualismus steht im Zentrum dieser Philosophie der Mode.
Ja.
Und das kann man an verschiedenen Koordinatenachsen festmachen.
Ja.
Jetzt hatten wir zum Beispiel Alter.
Aha.
Rentner kleiden sich sehr oft einheitlich beige.
Ja,
warum oder eigentlich? Haben so Funktionskleidung oft.
Ja.
Und grenzen sich damit von jüngeren Altersgruppen ab.
Ja.
Aber gleichzeitig war vor allen Dingen besonders früher Mode ja auch immer ein Klassenunterschied.
Ja.
Also Herr Simmel schreibt, dass es bevor Mode in dem Sinne, bevor es das gab, war Kleidung mehr so ein Standesding. Also ein Aristokrat, ein Adliger, eine Adlige haben sich einfach anders angezogen als die Unterschicht, nenne ich es jetzt mal, die unteren Klassen der Gesellschaft und haben sich dadurch natürlich sofort optisch abgesetzt und natürlich auch einen gewissen Ruhm zur Schau getragen. Und mit der aufkommenden Industrialisierung gab es plötzlich etwas Neues, nämlich eine bürgerliche Schicht, die sich sowohl vom Adel, also nach oben, als auch nach unten zu den Arbeitern abgrenzen wollte.
Ja.
Und so ist eigentlich erst Mode entstanden. Und immer mit
Sind es die Dandys, die zu der Zeit entstanden sind, die sich immer extravagant angezogen haben?
Aber das ist nicht genau das. Denken Sie an eine bürgerliche Mode.
Ja.
Damals ist es, das ist in England natürlich gewesen, das Land der Industrialisierung.
Natürlich.
Vorher hat man besonders extravagante Kleidung getragen, war Herrenmode auch noch sehr bunt.
Ja.
Es gab Röcke, es gab wilde Aufzüge, bestickte, paillierte, mit Steinen versetzte Klamotten.
Schön. Klingt
und
sehr schön.
Dann kam die industrielle Revolution.
Ja.
Und es hat sich komplett quasi diese Schicht, diese Mittelschicht hat sich dadurch distinguiert vom Adel, dass sie gesagt haben, euer Bling-Bling, das zeugt ja nur, dass ihr auf dem Hosenboden sitzt, nicht wahr?
Ja.
In der Kleidung kann man sich ja gar nicht ordentlich bewegen.
Kann man ja gar nicht bewegen.
Wenn man die Arbeiter auspeitscht zum Beispiel.
Ja.
Und wir tragen jetzt was ganz Schlichtes, so schwarz, eng anliegend, nicht wahr? Damals galten dann auch plötzlich Falten als feminin, nicht wahr? Aha. Deswegen gibt es auch diese Aussparung an dem Wrack, an dem, an dem, im Wrack. Vorne, kennen Sie das, wenn da oben, dann, ja, dann schaut das Hemd so durch,
ja,
dass wenn man sich sitzt, dass es keine Falten gibt, da kommt es her.
Ach so.
Weil man will männlich aussehen und dann darf man keine
Falten. Dass man nicht denkt, dass da ein Busen drin ist, ne?
Ja, zum Beispiel.
Ach so.
Und, aber da wollte ich gar nicht raus.
Vorher bei den jedenfalls Königen hat man immer diese Puffärmel gehabt,
jedenfalls,
ne? Überall Busen drin. Das war doch früher so.
Ja, es war früher genauso, wie Sie sagen. Und dieses Schlichte kommt daher, dass man auf die Stoffe Wert gelegt hat.
Ja.
Also ich kann mir guten englischen Wollstoff leisten,
ja,
aber ich brauche keinen Glitzer und keinen Pomp und keine Pumparme, weil damit kann ich, Gucci, wenn ich durch die Dampfmaschine durchlaufe,
ja,
es schaut ja blöd aus dann am Schluss.
Wenn ich einen Bling-Bling habe und am Schluss ist da irgendwie der Dampf drauf, sieht doch doof aus. Und was mit den Bauern gewesen?
Naja, die sind ja ins Hintertreffen wie immer gekommen.
Also ich glaube,
die haben sich auch nicht, ja, so gut, viel Gedanken.
Dann ziehen wir uns noch einfacher an, haben die dann gesagt.
Genau, ja, wahrscheinlich.
Dann machen wir einfach.
Denen ist es.
Dann waschen wir uns einfach gar nicht mehr, wenn ihr das mit euren feinen Stoffen.
Mhm.
Ich scheiße meine Hose rein, um sich zu distinguieren von den anderen, oder?
Mhm.
So war das dann.
Olfaktorische Distinguierung. Ja, also. Was ich jedenfalls sagen will, Abgrenzung von oben nach unten,
ja,
Stände und das Interessante, was dann später, als der Kapitalismus in voller Fahrt ist, das schreibt Georg Simmel, gibt es plötzlich die Möglichkeit, relativ schnell,
ja,
auch teure Kleidung, weil Kleidung ist ist mobiler von der Schicht her als die Schicht selber. Also sie müssen jetzt kein Riesengehalt haben, um sich mal einen richtig teuren Anzug zu leisten.
Ein C&A-Anzug.
Und deswegen gibt es diese Bewegung laut Simmel,
ja,
dass Mode immer nur an der Spitze stattfindet, an der Elite,
ja,
oder dem It-Girls and It-Boys, nicht wahr? Ja. Und sobald die Masse es dahin strebt und das übernimmt, ist die Mode schon wieder verschwunden, weil hat sie kein Distinktionsmerkmal,
ja,
mehr, weil dann alle das tragen. Und Mode verschwindet quasi dadurch, dass sie sich verbreitet. Das,
ja,
ist war auch so ein Punkt, finde ich sehr spannend.
Also ein bisschen so wie Heisenbergsche Unschärfenrelation.
Genau, genau, man
wenn
hinguckt.
Wenn die Mode da ist, dann ist sie schon wieder weg.
Richtig.
Wenn man genau hinguckt. Ja, zum Beispiel der Brett Sammer, ne? Haben Sie mitbekommen, ne?
Jetzt dachte ich erst, zu reden von einem volkstümlichen Sänger, der Wolfgang Brettsammer.
Brettsammer?
Ja, Sie meinen natürlich Charlie XCX.
Ja. Richtig.
Mit den Grünen.
Ja, die hat nämlich das mit dem Grünen gemacht,
ja,
ne? Mit den Grünen zusammen.
Ja.
Hat die hat gesagt, wir machen jetzt Brettsommer.
Ja. Was ist denn ein Brettsommer? Können Sie das mal erklären?
Göhrensommer.
Rotzgören.
Göhrensommer.
Ich bin immer noch dafür, es Rotzgörensommer zu nennen, weil der Rotz ja auch grün konnotiert ist. Also das wäre mein Vorschlag, das einzudeutschen. Brettsommer, Rotzgörensommer.
Ja, wenn Sie das möchten. Auf jeden Fall, als dann alle ihr Profilbild auf Brettsommer umgestellt hatten, hat Charlie XCX gesagt, jetzt ist aber Herbst. Jetzt könnt ihr schön, das war's jetzt. Jetzt kommt noch ein Remix-Album, ist auch grün, aber jetzt kommt, ich weiß auch nicht genau, was sie ausgerufen hat, ob jetzt Brett Autumn kommt oder Fall.
Brett Kavanaugh.
Brett
zum Beispiel.
Brett Pitt. Das weiß man alles nicht. Wollen wir noch über Anna Winter reden? Anna Winter?
Wenn Sie was zu sagen haben.
Brett Summer,
ja?
Brett Autumn, Anna Winter. Das ist doch der Teufel trägt Prada, das wissen Sie doch.
Ja, habe ich nie gesehen, haben Sie gesehen?
Wollte ich vorhin nach der Vogue darüber reden.
Ja.
Bei dem Text mit dem... Ich spreche später mit Ihnen drüber.
Ja,
weil ich glaube, wir sind jetzt noch bei den englischen Bauern.
Sollen wir noch einen Text hören?
Ja.
Dann hören wir...
Bremsspur.
Bremsspur, sehr gut. Ja, das passt sehr gut zu dem, was wir gerade hatten mit den... Das ist auch wieder ist von Knieps,
liebe
der mit
Grüße.
Der Lampe... Grüße gehen raus. Und auch mal wieder eine Perspektive der
Zeitdimension,
ja, auf die Mode.
Ja.
Nicht wahr? Mode und Zeit. Fashion und Time.
Natürlich.
Sie merken, es geht viel um Begriffe und englische Begriffe. Wir können auch gleich darüber noch sprechen. Bremsspur und gelesen von Verena Schmidt, unserer Galionsfigur am Bug des Eisenbahn- und Meisendrahtschiffs.
Wissen Sie, was ich finde?
Ja.
Verena Schmidt ist Brett.
Die Gesellschaft um mich herum hat sich in einen wahnsinnigen Geschwindigkeitsrausch versetzen lassen, der alleine dazu dient, die Gegenwart durch immerwährenden Wandel nicht zu langweilig werden zu lassen. Die Moden wechseln derart schnell, dass man eine verpasste Mode nicht mal bemerken muss, und ganz bestimmt muss man sich keine Gedanken darüber machen, denn die nächste ist ja schon da. Solange man nicht zu viele Moden verpasst und als outdated oder immer gestrig gilt, ist alles reparabel, da das Gedächtnis mit diesen Moden ebenso leidet wie oft der Geschmack. Ich wage jetzt etwas Verwegenes. Ich durchbreche diesen wahnsinnigen Geschwindigkeitsrausch und bremse mit ordentlicher Spur ab. Halte kurz ein, betrachte die Moden, die an mir unberührt vorüberziehen, und stelle mit leichter Freude fest, dass absolut nichts Neues dabei ist. Allenfalls eine neue Abmischung verschiedener Moden der Vergangenheit. Die Beschleunigung der Kurzfristigkeit der Moden führt zu dem absurden Phänomen, dass normal Altwerdende eine Mode mehrere Male erleben können, was den unschlagbaren Vorteil mit sich bringt, Kleidungsstücke nicht mehr entsorgen zu müssen, da diese in wenigen Jahren wieder en vogue sein werden. Wobei jedoch der Nachteil des zu kleinen Kleiderschranks ebenso mehr als evident wird. Während die Moden so an mir vorbeizischen, überkommt mich das Gefühl einer latenten Nervosität, dass ich am Ende durch meine Pause doch mehr verpassen würde, als ich es noch vor wenigen Momenten stock und steif behauptet hätte. Ich muss meine gesamten Übungen zu Atemtechniken auffahren, dass ich nicht in einen Zustand der Hyperunsicherheit gerate. Denn wenn man einmal in einem solchen Zustand ist, ist man dem Wahnsinn ausgeliefert, ohne Macht und Widerstand, ohne Willen und Resilienz. Dann können Populismus und Metamoden viel einfacher in das eigene Gehirn einziehen und sich dort breit machen, als Folge eines Abgehängtsein-Gefühls, das man nie wieder verspüren möchte. Ich für meinen Teil bekomme gerade noch mal die Kurve. Das Vehikel, in dem ich mich befinde, versetzt nur kurz, bricht aber nicht aus, sodass ich dagegen ankämpfe, gegen einen Teil meines Selbst kämpfe und traurigerweise die tiefere Erkenntnis habe, dass ich auch verliere, wenn ich gewinne. Was ich aber auf jeden Fall gewinne, sind die vielen abschätzigen Blicke meiner Mitmenschen, die bisher dachten, dass ich aktuell und hip wäre, doch jetzt erkennen sie den wahren Kern von mir. Den gestrigen, noch nicht den ewig gestrigen. Vielleicht ist auch bei diesem Turning Point die Antwort 42. Denn seit Überschreiten dieser Grenze habe ich das Gefühl, dass sich das Hetzen nach vorne nicht mehr so lohnt, denn statistisch ist es die zweite Hälfte des Lebens und anders als im Fußball gibt es keine dritte Halbzeit, in der gefeiert wird. Ich stehe also hier und sehe die nächsten Moden an mir vorbeiziehen, trage meine alten Klamotten auf, verhalte mich, als wäre ich in der Entwicklung irgendwann stehen geblieben, höre mir von meinen Kindern an, dass ich super mega cringe bin, weil ich die neuesten Moden im Social Network mit vollem Herzen missachte und fühle mich gut damit. Das Lustige an diesem Morgen ist, dass sich die Moden so sehr einmal um sich selbst gedreht haben, dass ich mit meinem Stil und meiner Art wieder ein angesagter Sportsfreund bin, was ich inzwischen etwas peinlich finde. Doch ich ahne, dass diese Mode spätestens beim nächsten Café schon wieder cringe ist. So soll es auch sein. Metamoden, was für ein Käse.
Ja, Herr Knieps in seiner altväterlichen Art hier blickt ein bisschen abschätzig auf die sich immer schneller drehende Welt.
Ist es nicht cringe, ab einem bestimmten Alter cringe zu sagen?
Ja, schon, Beispiel, wenn Sie zum Beispiel Millennial sind.
Wenn ich zum Beispiel 1934 geboren bin.
Ja.
Oder 1960.
Ja, aber es war ja in Gänsefüßchen geschrieben.
Ach so.
Dass die Kinder sagen.
Ja, das hört man nicht. Cringe. Hört man nicht, wenn man da... Also Anna Winter.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist die Vogue-Macherin.
Ja.
Die hat so einen sehr interessanten Ruf. Also sie soll sehr gut sein in dem, was sie macht.
Ja.
Soll immer auf dem neuesten Trends mitschwimmen.
Mhm.
Trend ist ja auch ein Thema, haben wir auch schon Trend mal drüber gesprochen.
Richtig, und Trend und Hype.
Zeitgeist.
Das stimmt.
Hype.
Ja. Weil Trend, Mode heißt ja nicht, dass es um Kleidung geht,
nee,
per se.
Da haben wir jetzt nur die erste Stunde drüber geredet, weil es so umfangreich ist. Weil es gibt so viel über das
vor allen Dingen an Kleidungsmode zeigt sich halt Mode am auffälligsten, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber wenn wir mal kurz in die Definition der Mode gucken, ich habe hier eine Definition aus dem Wörterbuch der philosophischen Begriffe.
Ja.
Würde ich kurz vorlesen, damit wir auch nochmal...
Auch nicht schlecht nach einer Stunde mit den Definitionen mal weitermachen.
Warum nicht mal Konventionen brechen, Herr Eisenbart?
Ja.
Also die eigentliche Bedeutung des Wortes Mode ist die von den Zeitverhältnissen abhängige, wechselnde Form gewisser sozialer Gebilde und allgemein individueller Eigentümlichkeiten, zum Beispiel Kleider, Kunst, Sprach und andere Moden.
Ja.
Die Mode nimmt ihren Weg von oben nach unten. Sie entsteht durch das Bestreben der oberen Klassen, sich von den anderen zu unterscheiden. Das hatten wir auch schon, dieses Thema.
Ja.
Und die unteren ahmen die Mode nach. Dies sowie der Wechsel der Neigungen, der Trieb nach Neuem, der Einfall einzelner und das Vorbild angesehener Personen bedingen den Wechsel der Mode. Nach Simmel, den hatten wir auch schon heute, genügt die Mode einerseits dem Bedürfnis nach sozialer Anlehnung, insofern sie Nachahmung ist. Sie führt den Einzelnen auf der Bahn, die alle gehen. Andererseits aber befriedigt sie auch das Unterscheidungsbedürfnis, die Tendenz auf Differenzierung, Abwechslung, sich abheben, die zwischen den Tendenzen nach sozialer Egalisierung und nach individueller Unterscheidungsreizen herzustellen sucht. Sie ist der eigentliche Tummelplatz für Individuen, welche innerlich und inhaltlich unselbstständig anlehnungsbedürftig sind, deren Selbstgefühl aber doch einer gewissen Auszeichnung, Aufmerksamkeit, Besonderung bedarf. Sie erhebt eben den Unbedeutenden dadurch, dass sie ihn zum Repräsenten einer Gesamtheit macht. Er fühlt sich von einem Gesamtgeist getragen. Es geht um Phänomene, um kulturelle Phänomene, Zeichen und Gebilde, die sich zeitlich in gewissen Abständen verändern. Das zeichnet die Mode aus. Es ist immer eine Veränderung da.
Ja.
Es ist nichts Statisches, weil statische Mode wäre so etwas wie Stil zum Beispiel. Sie haben einen bestimmten Stil, der verschwindet nicht. Das ist der bleibt. Dann können sie sich immer wieder aneignen.
Ja.
Es ist auch zunehmend in, sage ich mal. Es ist zunehmend Mode.
En vogue.
Statt Mode Stil zu sagen.
Ah.
Weil wir in einer Zeit des Individualismus leben.
Man sagt ja auch gar nicht mehr Flugzeug. Sagt er dann Maschine oder Flieger? Weil das ist ja auch Mode.
Richtig.
Dass man das nicht mehr ausspricht. Oder dass man,
Sprachmode heißt das. Sprachmode.
Ja, dass man zum Beispiel bestimmte Memes verwendet.
Ja.
Und wenn es dann die anderen verwenden,
also dann ist langweilig.
Quasi die nicht auf Reddit sind, dann wird sofort dieses Mem weggeschmissen. Dann heißt so, nee, jetzt hat die Sparkasse damit Werbung gemacht.
Ja,
es ist jetzt cringe.
Außer wenn DB Cargo das macht. Gibt auch andere. Nee, ich weiß gar nicht, ob es andere Schienen.
Es ist auf jeden Fall, ist ja nicht nur auf das eine festgelegt. Auf jeden Fall wird Anna Winter nachgesagt, dass sie sehr, sehr streng sei. Weil sie dann
mit sich sagt, selber.
Mit sich selber, mit anderen. Mhm. Und dass sie sehr, also ein hartes Regiment führe.
Mhm.
Das will ich nicht behauptet haben. Ich will hier nicht über andere Leute Wäsche waschen.
Ja.
Sprechen. Mhm. Und auf jeden Fall ist dann über sie dieser Roman entstanden. Der Teufel trägt Prada.
Ist das sie? Ist sie der Teufel, Herr Eisenbach?
Also es ist eine Figur, die ihr ähnelt. Zumindest sie ist Chefredakteurin von einem wichtigen Modeblatt.
Mhm.
Und da ist eine junge Frau, die versucht, also die kennt sich mit Mode nicht gut aus, aber die will halt den Job haben, weil sie hat keine Arbeit. Und dann nimmt sie die an die Kandare. Und am Schluss kündigt sie aber. Dann sagt sie, nee, der Teufel trägt Prada. Da habe ich jetzt keine Lust mehr, mich mit ihnen zu unterhalten. So oder so ähnlich. Und Meryl Streep ist auf jeden Fall der Teufel. Das müssen Sie sich mal vorstellen.
Das klingt sehr gut. Ich muss diesen Klassiker...
Unglaublich.
Unbedingt.
Meryl Streep.
Die auch eine Ikone.
Eine unglaubliche Frau. Also da kann man den ganzen Tag hingucken. Wenn die spielt.
Haben Sie jetzt über sich selber, das ist ja wunderbar, das ist ja super. Die erste Stunde ist eigentlich
Gott sei Dank.
Gut, zum Glück haben wir schon eine Stunde geschafft. Ich hatte schon Angst, dass es blöd wird.
Über wen singen wir heute eigentlich?
James Earl Jones.
Okay, aber also wir hören noch einen Text, aber
dann singen
wir für James Earl Jones. Sie können so lange googeln, wer das ist und ob Sie ihn schon mal gesehen haben.
Ja.
Hand gegeben vielleicht.
Ja, ja. Wir hören Harald Kappel, Uncharmant.
Achso, muss ich starten?
Ja, ne? Sie müssen starten. Gelesen von wieder von FD.
Gerne.
Bitte.
Lässig spiegeln sich trotz sternklarer Nacht die Gletscher auf den Betonsockeln mit minimaler Leuchtdichte. Knülle sind die Lebern wegen Pfortaderhochdrucks in den Schlachthäusern zur Unkenntlichkeit deformiert. Konkret sind in den Schulen die Vorhänge nach der Lidstraffung als Wimpern getarnt. Kokett liegen die Apps auf meinem Phone unantastbar in goldenen Vitrinen. Verfettet kämpfen Models mit Schürzen und Spiegeln. Charmant sind Worte wie diese nicht.
Ja, und hier kommt dann gleich noch ein exklusiver Eisy-Meisy-Podcast-Beitrag. Ein Text, der es leider nicht in die Sendung live geschafft hat. Das liegt nicht an der Qualität des Textes, sondern einzig und allein an unserer Unfähigkeit, die Moderation auf ein geregeltes Maß zu begrenzen. Daher jetzt hier im Podcast eben Bastian Kienitz, Photoshop CS, gelesen von Ella Gülden. Und auch hier wünsche ich Ihnen große Freude beim Zuhören.
Du bist so Foto, du auf einer Feder, gebettet in ein nacktes Kleid aus nichts. Im Sucher meiner Retroperspektive und einem Hauch dazwischen, der verlockend wirkt. Verflogen, wie der Farbabriss verflüchtigt, in diesen Schein aus Werbung eingetaucht. Ich glaube Venus vor dem V und lese mit diesem Pinsel deine wahre Wirkung auf. Ich bin real geneigt, dein Spiel zu glauben, den deine Lippen ausgesprochen jetzt in diesem Augenblick mir sagen wollen. Vielleicht hast du sie dir geleckt und ich höre diese ungesagten Worte, dass du mich willst, weil du mir so gefällst.
Es geht um James Earl Jones, ein amerikanischer Schauspieler, der Ihnen, wenn Sie dem Englisch nicht so mächtig sind, vielleicht nicht so ganz... Also er hat einige gute Rollen gehabt, aber er hat ja vor allen Dingen seine Stimme. Geboren aus ganz schwierigen Verhältnissen.
Ja.
Und hat aufgrund von Kindheitstrauma hat er eigentlich gestottert ursprünglich. Und immer hat er gesagt, ich mache jetzt Schauspielerei und hat dann das Stottern sich abtrainiert selbst. Und hat eine sonore, tiefe Stimme kultiviert.
Im Ernst?
Ja, so war das. Und in den 70ern dann eine Paraderolle, wo er selber gar nicht, er war gar nicht da.
Ja.
Der Radke, das hat eine, der, hat eine seiner ikonischsten Rollen bekommen, nachdem der Film fertig gemacht war, also fast fertig war. Weil es war so, da hat ein junger, frischer Mann, frisch von der Filmhochschule, hat gesagt...
Mit so einem dicken Bierbauch.
Mit so einem dicken Bierbauch.
Und zum
Stoppelbart.
Zum Bart.
Und Brille. Holzfällerhemd. Richtig. Der kam von der Filmhochschule, hat gesagt, ich will jetzt ein Science-Fiction-Oper, eine Seifenoper im Himmel machen. Ja, in einer Galaxie lang vor unserer...
Welt.
Und in diesem Film gibt es einen Bösewicht, der mit... Soll ich sagen, Stahlhelm bewaffnet, Menschen wirkt, nicht wahr? Und heißt Darth Vader, nicht wahr? Diese Rolle wurde gedreht und das ist eine imposante Erscheinung. Und der Schauspieler damals, der den gespielt hat, der hat zwar eine, soll ich sagen, der war gut gebaut,
ja.
War fast schon ein Bär.
So ein dicker Schrank.
Mhm. aber er hatte so eine schwache Stimme, so. Die so, jetzt nehmt euch aber in Acht. So klang ja, das und durch den Helm
machen
durch.
Sie nochmal.
Sie sind ein Verräter. Ich erwürge Sie. Nicht wahr?
Oh je.
Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen das und dann wurde ihm versprochen, ja, wir machen das mit 70er Jahre Tonequipment, nicht wahr? Ja, mit Chorus und Reverb.
Wie es halt immer heißt, wir machen wir in der Post.
Machen ne? wir in der Post cool. Hat George Lucas hieß der Regisseur gesagt.
Ah, okay.
Und dann haben die das versucht, das hat aber nicht funktioniert, das klang ja. total scheiße.
Klang wie eine Schlange, die versucht wie ein Hahn zu klingen. Ne?
Und dann hat George Lucas die Reißleine gezogen, hat James Earl Jones angerufen, hat gesagt, du hast doch das mit der Stimme gemacht.
Du bist doch der mit der Stimme?
Genau. Und seitdem darf James Earl Jones, darf jetzt für immer Darth Vader Stimme.
Und der hat dann so gesprochen.
Wow.
Ja.
Machen Sie nochmal.
Ich bin ein Vater.
Aha.
Zum Beispiel. Ich bin ein Vater.
Das klingt aber richtig schön.
Ja, und das klingt viel bedrohlicher.
Machen Sie nochmal den Satz.
Ich bin ein Vater.
Toll. Das klingt gleich ganz anders.
Ja, es klingt gleich ganz.
Wie vorher.
Ja. Und so war das dann. Schön. Und so ist diese Stimme geboren und auch die Figur hat dadurch sehr viel gewonnen. Und
aber wie alles, was einmal geboren wird,
muss heutzutage niemand mehr wirklich sterben und in diesem Lied geht's darum. Also bitte. James Earl Jones, James Earl Jones, wir brauchen dich nicht mehr für unsere Stimmen. James Earl Jones, das Jahrhundert der Stimmen ist vorbei. James Earl Jones, wir haben einen Knopf, der blinkt jetzt für uns. Wir drücken drauf und sagen, prompt ist James Earl Jones. Dann spricht der Automat so viel wir wollen und sagt nichts als James Earl Jones. Schau mal, die Technik ist so toll. Ich drücke auf den Knopf und sie spricht James Earl Jones. Jetzt kannst du beruhigt sterben. Ein neuer Stern am Himmel. Es wird der letzte sein. Charlie Chaplin, Marilyn Monroe sind auch schon da in dem Automat. Ach, 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 ach. Feuerkreis, dreh dich. Ach, 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 ach. Flieg, Püppchen, flieg, flieg. Ach, 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 ach. Ach, ach, Automat. Ach, 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 ach.
Luke, Ich bin übrigens... Ich bin nicht wer, wo du denkst, wo ich bin. Ich bin nicht ein Antagonist. Ich bin... wenn du es genau wissen willst, dann bin ich... also dein Vater ist nicht... Der ist nicht gestorben durch meine Hand. Das, ich kenne deinen Vater doch gar nicht. Kannst du mir nochmal den Familiennamen... Achso, der gleiche wie deiner. Den Vornamen? Achso, doch, den kenne ich. Ah, das bin ja ich.
Luke! Kauf Skittles! Luke! Fahr Mercedes! Luke! Trag Gucci! Luke! Kauf bei Kaufland.
Luke. Mickey Maus. Luke. Arak Versicherungen. Luke. McRib. Luke. Lass mich einfach zurück.
Ja. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde bei Eisenbad um Eisendraht. Sie hören immer noch die sehr schöne Kultursendung auf Radio Z. Ja, und jetzt haben wir auch einen neuen Newsletter. Da machen wir mal Produktionstagebuch. Einmal die Woche können Sie hinter die Kulissen gucken, uns zuschauen, wie wir Texte schneiden und aufkleben. Und dann können Sie gucken, was es eigentlich alles Neues gibt bei Radio Z, bei Eisenbad und Meisendraht, der tollen Redaktion mit Worten.
Wollen wir noch einen kurzen Text hören, bevor es weitergeht mit Inhalt? Oder beziehungsweise der Text hat auch Inhalt, aber mit Kulturhistorie.
Ja, haben Sie einen Vorschlag?
Ich glaube, wir hören jetzt mal zwei Texte von David Tilgin.
Ja.
Der uns wieder mal kurze Bonbons eingeschickt hat.
Ein Diptychon.
Ein Diptychon zum Thema Mode. Es heißt Mode und Mode 2. Sehr schlichte Titel. Schlichte Mode, schlichte Titel.
Ja, manchmal braucht es einen schlichten Titel, wenn der Inhalt so komplex ist.
Richtig. Und beides gelesen von Verena Schmidt.
Er ging nicht mit der Mode. Er trug, was ihm gefiel. Aber irgendwann ging die Mode nach ihm. Oh, wie modern, gefragt und beliebt. Ob cool, elegant oder lässig, zauberhafte Träume in edlen Stoffen verwebt, mit Sehnsucht getragen, sagt die Mode.
Oh, jetzt ist hier aber ein Aufruhr. Kommen Sie ruhig rein.
Nehmen Sie Ihre Sendung mit,
Herr Dieter. Hier kommt schon die Strafzeit rein.
Sie sind auch modisch eingekleidet mit einem Elvis-T-Shirt.
Okay, was ist Ihnen denn zugestoßen?
Achillessehnenriss.
Wirklich?
Ja, aber du meinst, bis ich lüge im Radio?
Nein, das würde also ich nie... Bitte dich in der Entschuldigung, das ist mir jetzt sehr peinlich.
Ich bin doch kein Politiker.
Also wirklich,
was ist denn hier für
Sie wieder mit ihren
Spitzen, also
mit diesen Spitzen,
das mit ist diesen ja geschliffenen, kabarettistischen Spitzen.
Also wirklich, das ist schon nicht mehr subversiv, was Sie da machen, Herr Elvis. Aber wie haben Sie das gemacht?
Tja, ich war schwimmen.
Oh nein, beim Schwimmen.
Da heißt es immer, Schwimmen ist so gesund.
Ja.
Ich war der Doktor sagt, gehen Sie schwimmen. Und dann kommen Sie zurück und sind quasi auf Krücken.
Unglaublich.
Jetzt bin ich aber durch ein bisschen durcheinander.
Sind Sie doch ein bisschen aus dem Konzept raus. Dann wollen wir doch einen Text hören.
Ja, wir hören einen Text.
Vielleicht von...
Ihr meint, ihr hättet mich jetzt los.
Oh nein!
Jetzt geht das wieder los.
Doch, zieh doch mal den USB-Stick da unten raus, Herr Dr. Professor.
Ja, mache ich gerne.
Ich finde das begeisterungswürdig, mit einer Leichtigkeit machen Sie das, Herr
Dr. Ja, habe ich von meinem Enkel mir zeigen lassen. Ja. Da muss man einfach ziehen mit der ganzen...
Konntest du dir merken?
Sie, bitte.
Sie. Also, bitte.
Na, jetzt wäre es aber schön, doch du schön. Weißt,
ich habe ein Alter erreicht, wo ich dann doch etwas. Ja, das aber läuft auch bald.
Aber trotzdem schön, dass Sie da waren.
Versucht's wieder mit Bildung. Ciao.
Auf Wiedersehen.
Versucht's wieder mit Bildung. Ich bin auch ein bisschen.
Also unglaublich. Frau Meisendraht, was machen wir denn jetzt?
Wir hören nochmal Carsten Stephan.
Ja.
Erinnern Sie sich noch an unsere Backensendung, Herr Eisenbart?
Als es um Backen ging?
Ja, als wir im Dönerrestaurant aufgezeichnet haben.
Hinterbacken?
Backen. Backen. Da ging es um Backen,
um
Rezepte,
ja,
und so weiter.
Ja, ja, Herr Eisenbart. Ja.
Da hat ja Ella Gülden.
Ja.
Hat er ja,
liebe Grüße, ne?
Liebe Grüße hinaus nach Regensburg. Hat er ja ein Gedicht von Carsten Stephan bekommen.
Ja.
Wo es hieß, Backe, Backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Und dann kamen alle E-Nummern.
Ja.
Erinnern Sie sich?
Ja, das war schön.
Das war schön. So ein ähnliches Gedicht hat uns Herr Carsten Stephan jetzt zum Thema Mode eingesendet. Und ich verrate nicht zu viel. Es heißt Vorteilhafte Farben und ist gelesen von Verena Schmidt. Und hier kommt das.
Ich freue mich jetzt schon.
Vorteilhafte Farben. Allzeit schick statt à la mode. Mit Hohenheim und Richards. Es ist eine Unnatur, eine bestimmte Modefarbe aufzustellen. Und es ist noch unnatürlicher, dass diese Farbe pflichtschuldigst getragen wird. Ob sie kleidet oder ob sie die Trägerin zur Vogelscheuche macht. Die Farben und ihre Kombination sind... so außerordentlich zahlreich, lassen sich doch allein die 7 Farben des Regenbogens mehr als 5000 Mal umstellen. Wir müssen uns daher auf das Wichtigste beschränken. Rot und Grün, Rot und Blau, Rot und Blaugrün, Rot und Ultramarin mit Gold aufgeputzt, Rot und Gold mit Schwarz, Rot und Gold mit Weiß. Rot, dem Karmesin genähert, und Goldgelb mit Weiß. Zinnober und Grasgrün mit Weiß. Zinnober und Blaugrün. Zinnober und Berliner Blau. Zinnober und Gold mit Weiß oder Schwarz. Zinnober und Gelb mit Weiß und Schwarz. Ziegelrot und Berliner Blau. Ziegelrot und Indigoblau. Ziegelrot und Blaugrün. Ziegelrot und helles Gelbgrün, Ziegelrot und Orange, Karmesinrot und Gold, Karmesinrot und Kanariengelb, Karmesinrot und Gelbgrün mit Weiß, Karmesinrot und Grün, Karmesinrot und Meergrün, Karmesinrot und Grün mit Weiß, Karmesinrot und Gold, goldgelbe Seide, Karmesinrot und Berliner Blau mit Weiß. Purpur und Karmesin, wenn Purpur eine Schattierung von Karmesin ist. Purpur und Goldgelb. Purpur und Gold. Purpur und Gelbgrün mit Weiß. Purpur und Grün. Purpur und Grün mit Weiß. Purpur und Grün mit Weiß und Schwarz. Purpur und Meergrün. Purpur und Berliner Blau mit Weiß. Purpur und Kanariengelb, sehr lebhaft. Purpur und Spangrün, lebhaft, aber hart. Kanariengelb und Karmesin, sehr lebhaft. Kanariengelb und Gelbgrün, sehr lebhaft. Kanariengelb und Grüngelb, sehr lebhaft. Kanariengelb und Violett. Kanariengelb und Lila mit wenig Schwarz, letzteres darf aber nur mit Lila in Berührung treten. Orange und Ultramarin, Orange und Berliner Blau, Orange und Ultramarin mit Weiß, jeweils sehr lebhaft glänzend. Orange und Grün, Orange und Violett,
Orange und Violett auf Grün oder Grün-Gelb. Orange und Lila, Fliederblau, auf Weiß. Gold und Ultramarin, Gold und reines Rot, Gold und Karmesin. Goldgelb und Ultramarin, Goldgelb und Purpur, Goldgelb und Violett. Goldbraun, Dunkelgoldgelb und Grün. Grasgrün und Violett, auch mit Weiß oder Weiß und Schwarz. Grasgrün und Purpur, auch mit Weiß oder Weiß und Schwarz. Grasgrün und Karmesin, auch mit Weiß oder Gold oder goldgelber Seide. Spangrün und Braun. Spangrün und Rot, getrennt durch viel Weiß. Spangrün und Orange, getrennt durch viel Weiß. Spangrün und Violett, getrennt durch viel Weiß. Spangrün und Blau, getrennt durch viel Weiß. Spangrün und Gelb, getrennt durch viel Weiß. Spangrün und Purpur, hart schreiend. Spangrün und Rot, hart schreiend. Spangrün und Orange, hart schreiend. Meergrün und Ziegelrot. Meergrün und Zinnober. Meergrün und Gelb. Meergrün und Karmesin. Meergrün und Violett in bunten Mustern. Meergrün und Purpur in bunten Mustern. Meergrün und Blau in bunten Mustern. Gelbgrün und Cochenille Karmin. Sehr lebhaft. Gelbgrün und Ziegelrot. Sehr lebhaft. Gelbgrün und Zinnober. Sehr lebhaft. Gelbgrün und Violett auch mit Weiß. Gelbgrün und Purpur mit Weiß. Gelbgrün und Karmesin mit Weiß. Dunkelgrün-Gelb und Blau. Braungrün und Blau. Berliner Blau und Rot. Berliner Blau und Ziegelrot. Berliner Blau und Zinnoberrot. Berliner Blau und Ultramarin. Berliner Blau und Orange mit Weiß. Berliner Blau und Gold mit Weiß. Berliner Blau und Purpur mit Weiß. Berliner Blau und Lila, Fliederblau. Berliner Blau und Karmesin mit Weiß. Ultramarin und Rot, besonders mit Gold aufgeputzt. Ultramarin und Goldgelb. Ultramarin und Orange. Ultramarin und Orange mit Weiß. Ultramarin und Braun. Ultramarin und Berliner Blau. Violett und Gold. Violett und Goldgelb. Violett und Chromgelb. Violett und Orange als Muster auf grünem oder gelbgrünem Grunde, auch auf weißem Grunde, wenn das Violett einer hellen Nuance Lila angehört. Violett und Lichtgrün. Violett und Grasgrün, auch mit Weiß oder Schwarz auf Weiß. Violett und Meergrün in bunten Mustern. Violett und Spangrün durch viel Weiß getrennt. Violett und Berliner Blau. Violett und Hellchromgelb mit Schwarz, wenn Schwarz nur mit Hellviolett in Berührung tritt. Lila, Gelb, Blau und Rot. Lila, Grün, Rot und Blau. Violett, Gelb, Blau und Rot. Violett, Grün, Rot und Blau. Purpurrot, Grün, Berliner Blau und Gelb. Purpurrot, Weiß, Berliner Blau, Weiß und Gelb. Purpurrot, Hellgrau, Berliner Blau, Hellgrau und Gelb. Berliner Blau, Grün, Purpurrot und Gelb. Orange, Grün und Violett. Orange, Grün, Violett und Gelb. Orange, Blaugrün, Gelbgrün und Violett. Orange, Spangrün und Violett. Orange, Grün und Violett auf Weiß. Dunkelorange, Braun, Grün und Violett. Hellviolett, Lila, Hellblaugrün und Gold. Rot, einfaches, Grün und Gold. Karmesinrot, Grün und Gold. Karmesinrot, Grün, Gelb mit Orange. Gelb mit einer Schattierung von Rot und einer solchen von Grün. Berliner Blau, Rot, Grün und Gelb. Berliner Blau, Karmesin, Grün und Gelb. Violett, Grün, Rot und Gelb.
Ja, haben Sie was gelernt, Herr Eisenbart?
Ich habe gelernt, dass wir dieses Privileg, solche Texte einzusenden, sparsam einsetzen sollten. Also Carsten Stephan hat Narrenfreiheit, der darf das, der hat es jetzt ja auch schon mal zweimal bewiesen, dass er mit dieser Kunst, dass er Maß hält. Aber kommen Sie jetzt bitte nicht, also wenn wir immer den Aufruf machen, dass Sie selber Texte schicken, kommen Sie nicht auf die Idee, ein Telefonbuch vom 18. Jahrhundert einzuschicken, damit unsere SprecherInnen möglichst lange gequält werden, wenn sie das einlesen müssen. Also ich finde es toll, wie das Ganze so als Lyrik funktioniert, aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Respekt an Verena Schmidt an dieser Stelle.
Ja. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. Das war wir hatten viel. Also es gab Tränen, aber
ja.
Nur der Freude
beim Lesen. Naja, gut.
Ich frage mich gerade, in welche Richtung wir gehen. Sollen wir kurz über Sprachmoden jetzt reden?
Gerne. Sie haben ja schon am Anfang, als die Sendung noch gar nicht da war, haben Sie ja schon angefangen mit, also auf Ihre eigene Sprache zu gucken und zu sagen, aha, das ja. ist eine Sprachmode.
Ja, also Sprachmoden, also wir haben ja vorhin Mode definiert als soziologische, kulturelle Gebilde,
ja.
die sich über eine Zeit verändern.
Ja.
Und Sprache hat ja so etwas auch, so eine Art. Also es gibt ja Slang, nicht wahr? Es gibt Jargon.
Ja.
Also Jargon ist ja das beste Beispiel. Jargon ist ja etwas, was mit ihrem, ist ja ein Distinktionsmerkmal, nicht
ja.
wahr? Also ein Jurist spricht zum Beispiel anders als eine Feuerwehrfrau.
Ja.
Hat eine andere Sprache, einen anderen Sprachduktus und andere Wörter. Oder Leute, die in der IT unterwegs sind, haben ja oft so eine ganz wilde Sprache, die manchmal gar nicht verständlich ist. Die nennt sich dann so, Python oder so.
Ja.
Oder C++.
Ja.
Also das sind ja alles Jargons, die sie abgrenzen voneinander.
Ja.
Von ihren, eben auf diesem Koordinatensystem. Es gibt die Jugendsprache.
Ja.
Was ist Jugendwort, Herr Eisenbart?
Möchte ich nicht sagen.
Okay. Was war davor Jugendwort?
War das nicht dieses Jahr das Arabische?
Ich schau kurz nach, damit ich weiß, ob es das ist,
nach,
was man nicht sagen darf.
Geworden ist. Auf jeden Fall, Soziolekte zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie von vielen gesprochen werden können, also relativ niedrigschwellig sind, also zumindest Jugendwort, sage ich mal, und im Gegenentwurf sind zu der akademischen Sprache, also die sehr kontrolliert ist und wo sich relativ wenig tut, sage ich mal. Also in der Jugendsprache, die ist sehr flüssig. Die kann in alle Richtungen sich bewegen. Und
ja.
Je nachdem, wie die Jugend gerade drauf ist, ändert sich
Herr
auch die
Eisenbart, Sprache. Ich bin gerade, das macht ja der Langscheid Verlag, das Jugendwort des Jahres.
Ja. Ne?
Ich habe gerade langscheid.com/jugendwort-des-jahres und Sie werden begrüßt mit: Wir freuen uns, schauen wir mal, was wird. Ein fettes Dankeschön an alle, die auch in diesem Jahr wieder mitgemacht haben.
Das klingt richtig.
Ihr seid toll.
Aua.
Bleibt entspannt und merkt euch den 19. Oktober. Es wird nämlich erst gewählt noch.
Ach so,
es gibt noch kein Jugendwort des Jahres.
Wenn Sie das jetzt anhören,
dann stimmen Sie ab.
Noch nicht
es gibt zwar dieses eine Wort, was Sie gerade nicht sagen wollen. Es gibt noch zwei andere, die ich jetzt hier mal kurz.
Ja.
Die sind in der engeren Auswahl. Es sind drei zur Abstimmung freigegeben.
Ja.
Aura.
Aura.
Ist ja Walter Benjamin, ne?
Ja.
Die Aura der. Der,
wenn das noch mitbekommen hätte.
Das ist quasi, was über den Inhalt des Bildes
ja.
und ein Kunstwerk oder ein Artefakt
ja.
in der Zeit verankert.
Ja.
Nicht wahr? Und
unglaublich.
Sie können es nicht mehr loslösen von seiner Aura. Und deswegen sind Kunstwerke oder Einzelstücke, Unikate, auch Mode, ja auch etwas Besonderes und nicht vervielfältigbar. Beziehungsweise vervielfältigbar, aber die Aura geht verloren. Und das hat die Jugend anscheinend, das ist Jugendwort.
Das ist unglaublich.
Das ist schon mal mein Favorit. Und dann gibt es noch ein anderes Wort zur Auswahl für das Jugendwort des Jahres, nämlich Schere.
Schere? Wie die Sängerin
jetzt. Das ist auch aus der. Die Jugend ist sehr politisch interessiert. Es geht natürlich um die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinandergeht.
Soziale Schere, meinen Sie?
Eine Schere oder vielleicht. Oder was hier steht? Die Schere heben im Online-Spiel ein Schuldeingeständnis oder Bekenntnis ausdrücken. Ich heb die Schere.
Unglaublich.
Herr Eisenbart, das ist doch faszinierend.
Ja.
Ich verstehe bloß, dass wie die Aura hier reinkommt. Da bin ich schon ein bisschen begeistert jetzt, muss ich sagen.
Ja, hätten Sie das
gedacht? Das Kunstwerk im Zeitalter der maschinellen Vervielfältigung, Herr Eisenbart.
Glauben Sie, dass Walter Benjamin sich da gefreut hätte, wenn er das mitbekommen
hätte? Ja. Ich glaube schon, dass der Jugendwort, ich bin Jugendwort, sagt Walter Benjamin.
Ja.
Ich bin begeistert, Herr Eisenbart.
Ich bin auch begeistert.
Die Aura hat's geschafft. Ja. Endlich hat sie die Anerkennung, die sie immer hatte.
Also wenn sie jetzt, das soll jetzt natürlich nicht, wir wollen sie jetzt nicht dazu anstacheln, alle für Aura abzustimmen, aber wenn
doch, sie gehen jetzt alle auf langenscheid.com.
Das können sie nicht machen.
/ Jugendwort minus des minus Jahres und kreuzen Aura ein, weil sie ein Kulturmensch sind, liebe HörerInnen.
Das ist ja Beeinflussung.
Nein, das ist ein Endorsement, eine Empfehlung.
Eine freundliche
Ich kann nicht mit gutem Gewissen für die dritte Option, die hier steht, voten.
Ja.
Sag ich und hat auch Taylor Swift gesagt. Ich wähle die Aura zum deutschen Jugendwort des Jahres 24.
Hat sie gesagt.
Hat sie gesagt. Deswegen liebe Swifties und Swiftinnen.
Dann hat ja Donald Trump hat ja dann geschrieben, ich hasse Aura. Hat er ja in seinen Trues.
Und recht hat er, Herr Eisenbart.
Ich hasse Aura.
Man sieht es ihm kaum an.
I hate the Aura. Auf Englisch.
Naja, jedenfalls, es ist nichts Neues, dass es diese Jugendsprache gibt oder dass sich Sprache verändert. Stimmt. Das ist ein alter Hut, das wissen wir alle.
Alter Hut ist zum Beispiel Sprachmode. Also
Modist.
Ein alter Hut. Das ist zum Beispiel, wenn man sagt, das ist alt, dann sagt man, ist ein alter Hut. Jetzt wird ein Schuh draus.
Jetzt hole ich noch einen alten raus, den kennen Sie bestimmt. Haben Sie schon mal von Philipp Zesen gehört?
Nee.
Ach kommen Sie, Barock. Philipp Zesen, geboren 1619, hat auch unter dem Pseudonym geschrieben Ritter Holt von Blauen.
Und Ritter Alexander Holt?
Ja genau, der saß doch in der Bundesversammlung und hat abgestimmt. War ein deutscher Dichter, evangelischer Kirchendichter und Schriftsteller. Und er hat sich im Barock gedacht, na sowas, die schöne deutsche Sprache wird kaputt gemacht von diesen französischen und lateinischen Gendern, Begriffen. Ja, genau, von den französischen, lateinischen Begriffen und hat sich als Lebensaufgabe gemacht, Wörter zu erfinden, um Fremdwörter zu ersetzen.
Ja.
Und er war manchmal erfolgreich und manchmal weniger. Hat mir übrigens Frau Weisenrath zugesteckt, diese Info.
Ah, sehr freundlich.
Ein kurzer Dank an Fanny Weisenrath an der Stelle.
Grüße auch.
Das Wort Korrespondenz zum Beispiel, was ja aus dem Lateinischen kommt, wurde zum Briefwechsel, das kennt man heute noch. Das Wort Komödie.
Ja.
Wurde zu Lustspiel.
Lustspiel.
Dialekt.
Wurde zu Mundart.
Richtig. Orthographie.
Rechtschreibung.
Richtig. Journal.
Zeitung.
Nein, Tagebuch.
Ah.
Autor.
Schriftsteller.
Verfasser. Distanz. Wurde zu Abstand.
Das, ja.
Entschuldigung, das hätten Sie gewusst natürlich.
Hätte ich gewusst.
Projekt.
Abitur.
Entwurf.
Ja.
Aber er hat eben auch manchmal ein bisschen steil gegangen, sage ich mal. Zum Beispiel, raten, jetzt können Sie raten.
Ja.
Jetzt geht's los, weil das sind die erfolglosen Eindeutschungen kommen jetzt. Ja. Also die nicht in den Sprachgebrauch gewechselt sind. Was glauben Sie denn, was Herr Zesen vorgeschlagen hat für das Wort Nonnenkloster?
Für Nonnenkloster?
Mhm.
Konfekt.
Jungfernzwinger.
Jungfernzwinger.
Pistole, das ist bekannt noch.
Schießeisen.
Meuchelpuffer.
Oh, herrlich.
Fenster.
Das
kommt aus dem Lateinischen. Ne?
Glotzglas.
Tageleuchter.
Ja, herrlich.
Grotte.
Schabracke.
Lusthöhle. Und eins, ein auch sehr schönes, ist Mumie.
Das weiß ich, das ist Wickelpeter.
Dörrleiche.
Dörrleiche, finde ich sehr gut.
Horizont.
Das da hinten.
Gesichtsendiger.
Wie bitte?
Gesichtsendiger.
Digger?
Ja. Und es gibt, aber das ist jetzt, Sie merken, in welche Richtung das geht. Da gibt es Listen, das können Sie sich alle mal zu Hause in Ruhe.
Aber gibt es ja auch so Versuche, zu Fledermaus zum Beispiel flatterig zu sagen oder so. Gab es ja auch. Oder Butterbirne für Schmetterling.
Ja, so.
Und wer, der Dresen war das?
Der hat das, es gab viele Leute, die das damals gemacht haben. Es gab da auch Gesellschaften.
Ja.
Sowas wie die Gesellschaft zur deutschen Sprache macht das ja heute, wo die sagen, wir schlagen für englische Worte.
Schoßrechner.
Genau. Schoßrechner. Genau. Und er wollte unbedingt in diesen Verein hier rein, zum Schutz der deutschen Sprache.
Ja.
Und die waren sehr reserviert zuerst, weil die von wussten, der übertreibt ein bisschen.
Der hat dann jede Woche so eine neue Liste geschickt, oder?
Ja, ja, genau. Und der hat zum Teil auch gesagt, ja, was ist denn, das sind ja, es geht ja nicht nur um Worte.
Ja.
Es geht ja auch um Buchstaben.
Ja.
Warum haben wir überhaupt ein C im Deutschen?
Ja.
Wir brauchen das gar nicht.
Kongress.
Oder ein Q, wir können doch K-U schreiben.
Ja.
So ging das und dann haben die sich lustig über den gemacht in dieser Gesellschaft. Die haben ihn aufgenommen, haben sich lustig gemacht. Und jetzt kommt der absolute Burner. Die haben ihn verarschen wollen, nicht wahr? Die haben versucht, sich quasi absurde Wörter auszudenken. Und eins dieser Wörter hat es tatsächlich in Sprachgebrauch geschafft.
Wirklich?
Raten Sie mal, welches? Es hat was mit dem Gesicht zu tun.
Ich sage mal Nasenfahrrad.
Sie sind sehr nah dran.
Drahtesel.
Nee, Gesichtserker für Nase.
Ah, Gesichtserker.
Das war ein Wort, das sie sich ausgedacht haben, um ihn zu verspotten, weil er so absurden Quatsch sich ausdenkt.
Unglaublich. Also solche Kameraden kenne ich schon auch, die immer meinen, ja, jetzt habe ich eine Idee.
Hm.
Hören Sie doch mal. Und dann denkt man sich schon, danke, wir melden uns. Aber das ist Mode. Manchmal,
das ist Mode.
Manche haben dann Glück und das schafft's dann. Das ist ja zum Beispiel, Sie können ja auch jetzt zum Beispiel hier auf dem Aufsitzplatz rumlaufen mit, ich sag mal zum Beispiel, Plateauschuhe.
Ja.
So eine Schlachter.
Schlachterpolunder?
Ja, genau, zum Beispiel. Oder so eine Schürze mit Blut drauf und ein Hut, der bis nach Fürth geht. Und irgendeiner kommt vorbei und sagt dann vielleicht so, haha, wie sehen Sie denn aus? Und der nächste kommt dann und sagt vielleicht ist die Person populär und sagt dann, schau mal, Renate, warum laufen wir nicht so rum? Und vielleicht ist es genauso.
Ja.
Der versucht einfach, weil Sie gesagt haben, die Mode wird immer von oben nach unten diktiert.
Ja.
Und vielleicht funktioniert es ja manchmal von unten.
Also, wenn Sie Glück haben, kann das von unten.
Und es gibt's ja auch. Es gibt ja auch die Geschichte der Sachen, die Mode gemacht haben von unten. Zum Beispiel Linux. Oder wenn Sie nehmen Wikipedia.
Ja.
Das ist ja was, das ist ja nicht dann einer hergekommen und hat so gesagt, ich gründe jetzt die Wikipedia mit viel tausend Geld.
Ja.
Oder eine Regierung, die das gesagt hat, sondern einfach so von unten.
Ja.
Und dann sind
Gras,
ganz viele
Grasrutz.
Verschiedene so Wikis aufgeploppt. Und dann war aber auch schnell schon Incel war auch schon da. Also es ist nicht immer gut.
Ja.
Also Mode kann auch manchmal in die Hose gehen. In die Hose gehen ist auch ein sprachliches Modell, was aus der Mode kommt.
Wir haben es heute irgendwie mit in die Hose machen.
In die
ist heute ein bisschen
das
Thema.
Das stimmt, heute ist ein bisschen fäkale Sendung.
Hier noch ein letztes Wort, das ist so Urchaos, weil man das unbedingt eindeutschen muss. Mengeklumpf.
Mengeklumpf.
Also, Prost, Neujahr.
Wenn ich über diese Sendung eine Überschrift klatschen müsste, wäre das Mengeklumpf.
Ja, noch vielleicht nochmal kurz einen Text zusammen
mit uns.
Carsten Stephan noch einmal.
Gerne.
Auch wieder ein heiteres Gedicht. Herr Stephan hatte gute Laune, habe ich das Gefühl. Der hat echt abgeliefert. Herrn Schneider Waltraud Buckel. Hören wir. Gelesen von Verena Schmidt.
Trotz ihres Namens voller Liebreiz war Buckeltraudel blass und zart. Sie ward ein hübscher Herrenschneider, so einer von der sanften Art. Die Lehrzeit bot ihr bloß Schablonen, da wurde Traudel nonkonform. Sie träumte von der eigenen Handschrift, entfernte sich rasch von der Norm. Wozu den Faden, wozu Nadel, wozu die Massenkonfektion? Das war ihr Credo, aber nicht das der Herren der Prüfungskommission.
Doch lagen sie ihr bald zu Füßen, das gaben Traudels Schnitte her, den Herren auf den Leib geschnitten mit ihrer großen, scharfen Scher. Sie sorgte auch für andere Herren, und stets war es der letzte Schrei. Jedoch hieß Freigeist auch Gefängnis. Zum Glück kam unsere Traudel frei. Der Westen zahlte und man raunte, die Traudel sei ihm wenig fremd. Schliff 53 schon die Schere für Josef Stalins letztes Hemd. Nun traf sie Kennedy mit Scheren. Schön rot-weiß-blau war sein Trikot und Barschels Badewannenfrack gar. Die Traudel schnitt auf Weltniveau.
Das ist in etwa die Gemengelage, in der wir uns befinden, kurz von vorn. Es sind unendlich viele Päckchen, Kisten in einer Lagerhalle auf dem Weg. Zu dir, dem Konsumenten plus Ist-Zustand, dass dies letztendlich immer weitergeht, gleich einem Rad im Kreislauf des Planeten mal immer wieder Neues produziert. Die Marke Made hat sich bereits verschlissen, denn alles dreht sich um die Quantität der Ware aus ganz billigen Produkten. Selbst du als Mensch bist leider gar nichts wert, wenn du nichts kaufst und deine ganze Zeit im Rausch des Mangels weiter konsumierst.
Ja, zwei ganz unterschiedliche Zeiten auch, um die es geht.
Ja, von wem war das gerade noch?
Das war Bastian Kienitz, aha. Amazon, gelesen von Ella Gülden. Und
doch
von
andere. Aber das ist schon auch Mode, ne?
Ja.
Dass man sich verschiedene Klamotten nach Hause schicken
ja.
lässt.
Ja, Fast Fashion heißt es jetzt. Fast Fashion.
Anprobiert, Fast Fashion.
Ja, dann gibt es dann so Klamotten, die so ganz, also das fing an mit Primark.
Aha.
Da haben dann so Kaufhäuser, wo sie für 50 Cent sich ein Hemd
ja.
zum Beispiel aussuchen können oder eine Weste.
Ja.
Das gab es dann dreimal in Deutschland. Dann sind Leute mit Mitfahrgelegenheiten nach Frankfurt gefahren in den Primark und haben sich dann so säckeweise Klamotten gekauft. Und es ist auch gut, dass die säckeweise gekauft haben, weil die ja dann schnell auch wieder kaputt gingen, wenn man die anzieht.
Ja.
Machten sie an, dann geht der Knopf ab zum Beispiel.
Ja. Das war geplante Obsoleszenz.
Genau. Und jetzt ist aber der Trend davon weg, dass man in den Primark-Kaufhaut reingeht, sondern man stellt jetzt im Internet
zu Hause,
bei,
ne?
aus Asien heraus, direkt vom Erzeuger quasi, wo die Kleidung ja oft unter unwirtlichen...
Mit Shop-Dripping, ne?
Shop-Dripping? Ja.
Wo es dann heißt, kauft es jetzt für nur 16 Cent.
Ja, genau.
Muss dann heißt aber es so, hier AliExpress.
Ja, so Temu. Oder ja. Schein.
Shop-Dripping ist es.
Das sind dann die. Und dann. Und Schein ist ja auch so ein Versand. Und dann
ja.
gehen sie auf der Straße und dann sagen Leute, puh, schwierig. Die hat Schein an zum Beispiel.
Die hat zum Beispiel bei Temu bestellt.
Ja.
Das sagt man ja auch schon.
Ja, das hat dann so was Anrüchiges.
Das ist iPhone, aber bei Temu bestellt.
Ja.
Und das ist jetzt, man bestellt jetzt die Klamotten in 5 Größen, probiert zu Hause an, schickt dann 4 Größen oder 5 zurück. Und die werden dann, die Sachen, die zurückkommen, werden direkt in den Müll geworfen.
Ja, genau.
Also es ist jetzt ja, es ist ja flott. Ja, und ist ja auch, die anderen wollen jetzt ja nachziehen. Haben Sie mitbekommen, ne? Burberry zum Beispiel.
Nee, erzählen Sie.
John Burberry. Die machen jetzt immer, wenn die Saison vorbei ist, dann schmeißen die Klamotten einfach weg. Also die kommen alles in den Mixer.
Mhm.
Und dann wird es zum Beispiel auf den Müll geworfen.
Oder ins Meer zum Beispiel.
Ins Meer.
Dann können haben die Fische was zum
genau.
Anziehen.
Also nicht, dass dann die Klamotten, die sind dann vom letzten Jahr und es ist dann auch, es könnte ja noch jemand anziehen.
Ja.
Und um das zu verhindern, also die sparen sich dann das, die Klamotten rauszuschicken, wieder heimzubekommen und dann wegzuschmeißen, die schmeißen die einfach gleich weg. Wie finden Sie das, dass das Mode gemacht hat?
Ich würde jetzt gern was Kulturpessimistisches sagen,
ja.
aber dann komme ich mir so vor wie der Fashion-Rentner Günther.
Ja, Sie finden, das ist jetzt abgeschmackt.
Ich finde es nicht gut.
Warum?
weil manche Menschen frieren müssen, zum Beispiel, als Beispiel.
Ja.
Manche können sich keine Kleidung kaufen oder irgendjemand muss sich auch zusammennähen.
Ja.
Dazu kommt natürlich, dass, um Kleidung herzustellen, wahnsinnig viel Ressourcen verbraucht. Das ist ja eine Binsenweisheit. Ja,
unglaublich.
Ja, und das hat ja mit den Marken auch was zu tun. Sie haben gerade gemeint, das ist ja nicht nur Fast Fashion, das machen ja die großen Hersteller auch, dass sie machen dann ihre Kollektionen wegmachen.
Ja.
Und nicht wollen, gar nicht wollen, dass das Leute kaufen, weil dann wollen sie die neuen Sachen nicht kaufen und so weiter. Herr Eisenbart, man kann ja nicht mehr auf Twitter hingehen, weil da sind ja nur noch die Arschlöcher.
Das heißt ja nicht mehr so.
Das heißt Twitter. Aber ich bin dann auf Threads.
Ja.
Auf Threads, also Threads. Von Zuckerberg.
Ja.
Auch eine Mode-Ikone für welchen Stil?
Für Nerds.
Nein, Normcore heißt es.
Normcore.
Leute, die so ausschauen, dass man sie nicht unterscheiden kann von der Masse und deren Individualität daraus besteht, komplett in der Masse unterzugehen. Das ist Normcore, Herr Eisenbart, jetzt in. Das hat man jetzt so.
Echt?
Das ist jetzt Fashion.
Mode?
Ich war auf Threads und dann ging es um Mode. Habe ich einen Post mitgebracht und einen kleinen Kommentar, Schlacht.
Ja.
Und zwar hat da eine Dame, Sabrina Bre, nennt sich die auf Threads, hat gefragt, Männer, die Boxershorts tragen, die nicht von der Marke sind, kann man die daten?
Aha.
So eine klassische Threads-Frage.
Ja.
Und dann sagt Okan Sissen, schreibt...
Grüße an der Stelle.
Wen kümmert die Marke?
Ja.
Und Sabrina schreibt zurück, könnte ja ästhetisch sein. Aha. Okan schreibt wieder, irrelevant einfach. Hä? Sabrina schreibt, man sagt doch, Kleider machen Leute, grinse Smiley. Und dann schaltet sich Aggie ein und sagt, no comment. Und dann kommt die Pointe.
Ja.
Dann sagt Sabrina, das ist eine Lüge. Er hat ja kommentiert, ne?
Ach so.
So geht es aufs Retz zu, ist das nicht schön?
Kennen Sie Derek Guy?
Nee, ich kenne nur Derek.
Nee, das ist, der ist auf, der ist ja noch bei Twitter.
Ja?
Der Derek Guy.
Mhm.
Und das ist einer, der sagt dann immer, schau mir an, wie zum Beispiel Frank Sinatra sich angezogen hat und stell daneben einen, der gerne so aussehen würde wie Frank Sinatra. Zum Beispiel...
Frank Sinatra Jr.
Zum Beispiel. Oder... Robert F. Kennedy Jr. und sagt dann, warum das nicht funktioniert. Und es ist sehr, sehr interessant. Er schießt schon immer auch gerne gegen Andrew Tate oder sowas, die glauben, dass sie sehr gut angezogen sind. Und er...
Aber meistens ist Andrew Tate ja eigentlich ohne was anzuziehen. Der hat eine Boxershort von der Marke an und das war's meistens.
Und dann ist es auch hot. Aber es ist gar nicht so hot. Und da denkt man sich jetzt immer, ja, das ist ja aber auch Ansichtssache. Anziehsache. Ne? Und aber der macht es ganz deutlich, dass das nicht Anziehsache ist, sondern dass das Wissenschaft ist. Er sagt zum Beispiel, wenn das an einem bestimmten Punkt Falten wirft, dann ist es, dann sitzt es einfach nicht.
Ja.
Das heißt, er sagt ganz eindeutig, jetzt nicht, du bist eine schlechte Person, weil du Menschenhandel betreibst in Rumänien. Aber er sagt halt, du hast keine Ahnung von Mode und glaubst es aber. Und das sitzt dann aber ganz tief, Frau Meisendraht. Die werden dann immer ganz sauer und kriegen so diese Ader.
Ja, diese Halsschlagader kommt
und,
so raus.
Und die sagen dann, hey du...
Und wenn sie schreien, dann kommt die Zunge so weit raus und so Würfel und kommen so aus
und,
dem Mund
und
raus.
Und so Knochen und so...
Genau.
Und
so große, runde Eisen. Vorderzähne.
Ja.
So ganz große.
Und die kotzen dann immer so. Und das ist... Das ist wirklich, ich finde das sehr interessant, weil jeder kann sich ja so anziehen, wie er oder sie möchte oder es. Aber wenn dann einer kommt und sagt, du denkst es vielleicht, dass du, nur weil du viel Geld hast und weil du viel Geld für den Anzug ausgegeben hast und der meinetwegen maßgeschneidert ist, aber...
Ja, denken Sie nur an Sylt
und
denken Sie an alles Weite, denken Sie an die Pullover, die man über die Schulter... Das ist ja auch Distinktionsmerkmal für so ein Yuppie-Tum, nicht wahr?
Ja.
Und da kann man sich ja auch beömmeln drüber, dass die dann immer diesen Pullover, diesen weißen Pullover über die Schulter, diesen Fit, sagt man da, diesen, das ist auch faszinierend und spannend.
Das stimmt.
Aber wir haben leider viel zu wenig Zeit. Ich hätte auch gern ganz viel mehr Kulturtalk gemacht. Ganz kurz Goethe noch. Zu Goethe habe ich eine ganz kurze Sache. Wir müssen ganz kurz. Die Leiden des jungen Werther war ja ein Hit bei der Jugend.
Ja.
Weil wir hatten es ja gerade von Jugend.
Blaue Weste.
Gelb.
Hemd,
richtig.
Rote. Knickerbocker.
Ganz richtig.
Und eine blaue Rose im Knopfloch.
Richtig. Also in dem Buch, diesem Jugendhit, Jugendbuch-Hit von Goethe, stand genau beschrieben, wie sich der junge Werther, die Hauptfigur, anzieht und sagt ja auch, ich will da drin begraben werden, wenn ich dann tot bin. Und die haben das natürlich, die haben nicht nur das mit dem Umbringen nachgemacht, mit dem Selbstmord, die haben auch nicht sich so angezogen alle und sahen auf einmal alle Jugendlichen so aus. Und dann hat die Stadt Leipzig hat das verboten, sich so anzuziehen, Herr Eisenbart, weil es dann unschuldig war. Ich finde es faszinierend, dass man da in die Mode so eingreift, weil sie hatten es ja gerade, wir dürfen uns alle so anziehen, wie wir wollen. Damals ging das nicht.
Wo gibt's denn das noch, dass in die Mode eingegriffen wird? Wo dann gesagt wird, das geht aber nicht.
In Schulen zum Beispiel.
In Schulen nämlich. Mit der Schuluniform.
Ja,
Kleiderordnung. Oder wo noch?
Im Militär.
Im Militär.
Ja.
Ja, eben. Oder wo noch? In der FDP.
Ja.
Also müssen Sie mal hingucken, überall, wo es dann unschicklich ist, sich anzuziehen, wie man möchte. Also wo man das Individuum rauscanceln will.
Mhm.
Da muss man, da würde sich lohnen, nochmal reinzugucken. Aus welchen Gründen ist es so? Militär natürlich muss man auch sagen, die muss man irgendwie erkennen. Nicht, dass die sich gegenseitig totschießen.
Ja, das stimmt, das ist gut, ja.
Die müssen sich ja von den anderen totschießen lassen.
Ja.
In der Schule nicht. Also in Amerika.
Unter Umständen, ja.
Aber jetzt zum Beispiel in der Politik, in der Wirtschaft zum Beispiel und so weiter und so fort. Das ist jetzt.
Aber das hat alles auch mit Distinktion natürlich zu tun. Und wie Simmel schon sagte,
wenn Sie
mit dem Dualismus der Mode zu tun. Nicht wahr? Dem sich abgrenzen, aber auch dem sich eingliedern.
Ja, wir haben noch einen Text von Dinter Gücheter, wo wir uns sehr freuen, dass wir diesen Text senden dürfen.
Also jetzt kommt der Showstopper, nicht wahr?
Ja.
Der kommt heute zum Schluss, Herr Eisenbart.
Ja.
Ich komme zum Schluss.
Ja, Sie sind der Showstopper, genau, Herr Dieter.
Sie schmeißen uns jetzt raus.
Lesen Sie bitte noch den Titel des Gedichtes vor.
Garderobe.
Richtig, das ist wichtig für Kontext.
Genau.
Gelesen von Verena Schmidt.
Das ist völlig richtig. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Frau Meisendraht, dass Sie
ich mich auch.
Heute da waren. Das machen Sie selber. Gut. Alles klar. Wollen Sie noch was loswerden?
Müssen wir auf Kante nähen, Herr Eisenbart?
Ja, naja.
Ich wollte eigentlich noch über die Büchse der Pandora sprechen, weil das ja auch um Mode geht. Das früh schon, das, die weibliche,
20 Sekunden.
Das Verhüllen des weiblichen Körpers und das Ankleiden schon in diesem Mythos schon als etwas Negatives konnotiert wird. Das ist eine Art von Lüge, eine Vortäuschung falscher Tatsachen, tschüss. Mit der es böse in die Welt.
Selam, Dinja. Selam. Komm und setz dich zu mir auf den Divan. Erzähl. Du wolltest den Applaus? Du hast den Applaus. In deinem rechten Auge ein kicherndes Pony. Im linken eine verbrannte Brache. Deine ergrauten Schläfen kreuzen sich nun wie karge Pfade in deiner müden Sprache, die das Gedicht mit dem Milchmund eines Säuglings aus der entzündeten Brustwarze saugt. Schau, der lange Weg, den du wie einen Gürtel dieser zahnenden Welt geschnallt hast, bleibt dem Traum immer zu eng. Schau, was dir Ewigkeit verspricht, ist nur so lang wie das Korn und der Thron unter deinen Pfauenfedern, mit denen du das Maschinenfett auf deiner Arbeitshose maskiert hast, wackelt bei jedem Blick in den Spiegel wie der Reißzahn eines alten Wolfs. Das Gedicht war dein Schleifstein, doch jedes Messer stumpft im Ehrgeiz des Wortes ab und jede Zeile kehrt nach der Jagd wund in seine Höhle zurück. Dinja, schau, ein kleines Kind sitzt auf deinem Schoß. Es springt hinunter, es will zum Nordstern. Kind, schreist du ihm hinterher. Es läuft auf die Bühne, die dich mit ihrem Licht vertröstet hat. Es pflückt Mut aus deinen Blicken, die ihre Scherben verschweigen. Du weißt, das Gedicht und der Spiegel wissen es auch. Seine Reise wird die Fortsetzung deiner Geschichte sein.
So, und jetzt den Kopf gerade halten.
Ja.
Bleiben Sie so.
Ja, das ist ja ein immenser Hut.
Ja.
Ein enormes Stück,
gut.
Sie da angefertigt.
Ja, mir geht's gut.
Ja.
Mir geht's gut.
Ich kann Sie ganz schwer verstehen.
Was?
Der Dieselmotor ist wirklich laut geworden. Aber wir haben ja die Spule.
Was?
Ich verstehe Sie nicht.
Was?
Sie haben die Spule.
Wie gefällt Ihnen der Hut?
Ein enormer Hut ist das.
Wie gefällt Ihnen
der Hut? Da werden die gucken auf das Symposium. Da werden die spitzen mit ihren langweiligen Fracks. Danke! Ich weiß gar nicht, ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet!
Ja, 100 Euro!
Was?
100 Bar oder mit Karte?
Was? Ich verstehe Sie nicht! 100, tschüss dann!
Nee, Moment!
Ja, ich gehe jetzt!
100 Euro!
Tschüss!
Nein! Stopp!
Tschüss, ich gehe jetzt heim und lese noch ein paar Tontafeln!
Stehen geblieben!
Tschüss!
Halt!
Danke! Ich hab sie lieb!